2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Millanton 64. Wir haben die Saisonabschlussfolge der Saison 2018-2019. Es ist Mittwoch, der 29. Mai, ungefähr 19:10. Und wir sitzen hier zu sechst wieder im Konferenzraum der Fanräume. Mein Name ist Mike und ich beginne heute mit der Vorstellung zu meiner Linken, Debbie.
Hallo, ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Und ja, heute nochmal ein bisschen mehr Saisonrückblick. Nochmal alles genauer beurteilen und ein bisschen genauer bedenken. Bin gespannt.
Wenn wir alle schon so ein bisschen Bettschwere erreicht haben, liegt das am guten Bier und guten Kuchen. Wir kommen gleich zu Details.
Genau.
Zu Debbies Linken, der best angezogene Mann im Raum wie immer, Johnny.
Aber nur bis Wilko seinen Hut wieder aufsetzt. Also es ist, der Mann überstrahlt wirklich alles. Jetzt habe ich natürlich
jetzt deine hast du verraten, Alarm. Wer hier
aber,
ist.
Das, ja. Aber das ist auch meine Kernkompetenz, einfach zu den falschen Punkten Dingen zu sagen. Ja, schön, dass ich wieder da bin. Beim letzten Mal habe ich einfach wieder mal meinen Kalender nicht richtig lesen können, aber ich bin froh und mutig, dass ich das irgendwann lerne.
Ja, das ist aber Tim auch passiert, deswegen ist der heute nicht da. Schöne Grüße an der Stelle. Zu Johnnys Linken mir gegenüber Sebastian.
Moin, ich habe meinen Kalender auch nicht richtig gelesen, das hatte nur zum Glück keine Konsequenzen.
Genau. Wann wärst du denn eigentlich hier gewesen?
Ich hatte nächste Woche irgendwie auf dem Zettel, aber
na gut.
Ist ja nichts passiert. Ansonsten genau, letzte Folge diese Saison. Ich bin eigentlich ganz froh, dass jetzt Sommerpause ist, auch wenn ich schon wieder Bock auf die nächste Saison habe, aber schauen wir mal, was da so passiert.
Da kommen wir ja gleich noch drauf. Zu seiner Linken unser heutiger Stargast, Wilko, aus dem hohen Norden.
Ja, aus dem hohen Norden, angereist 2 Stunden Autofahrt, 1 Stunde Autobahn, 1 Stunde Hamburg. Also für die letzten 11 Kilometer, 60 Minuten. Das muss ich nicht haben, da weiß ich, warum ich weggezogen bin. Wie immer, ich null vorbereitet, kein Zettel, bin der Einzige ohne Zettel vor. Ach nee, der hat auch kein Zettel vor. Okay. Nach einem Jahr Fußballabstinenz, ich weiß, habe mich noch ganz hektisch im Stau eingelesen, wer eigentlich auf- und abgestiegen ist und so weiter.
Wir sind drin geblieben.
Ja, genau, das habe ich grob mitgekriegt. HSV ist auch drin geblieben, das habe ich auch so mitgekriegt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, exakt 2 Spiele geguckt die Saison. Und ein Lowlight, ein Highlight, mehr war nicht auf der Agenda, habe ich mitgebracht. Kann losgehen, meine Lieben.
Kernkompetenz, Fußball-Sachverstand, das ja, läuft.
Genau.
Und wir beschließen den Kreis mit Sven.
Ja, moin, hallo. Ich hoffe und gehe auch davon aus, die Sendung wird einigermaßen spannend. Ansonsten hätte ich Angst, dass ich gleich einschlafe, weil selten saß ich hier zufriedener mit einem Riesenstück Torte im Bauch und schon einem kleinen Schluck Bier obendrauf gegossen. Seit 10 Minuten habe ich auch quasi Urlaub. Und ja, was will man mehr? Klassenerhalt auch schon wieder geschafft. Aber ich denke, die Sendung wird spannend und ja, ich freue mich.
Damit stellen wir fest, wer fehlt. Das ist nämlich Justus. Der ist allerdings entschuldigt, weil er war bis gestern noch in den USA. Die Tour habt ihr im Zweifel medial verfolgt. Inklusive Sangeskünsten von Justus und Oke. Wer also Nirvana mal in einer ganz neuen Version hören möchte, folge dazu dem FC St. Pauli auf Twitter. Beeindruckend.
Auch das Optische dazu, man muss ja dazu sagen, Justus ist ja schon so ein Typ, dem man durchaus Yoga zutrauen würde, aber diese Bühnenperformance, die er da hingelegt hat, erinnerte mich an eine Jugenddisco, die ich mit 14 besucht habe. Da sah ich ungefähr genauso aus. Also der Mann kann das.
Aber er rennt immer aus dem Licht. Ist dir das nicht aufgefallen?
Und wieder waren Spots so.
Auf die, ja, waren Spots auf der Bühne und Justus immer weiter raus.
Ja, die blenden ja auch.
Und waren
alles fürs Publikum.
Ich fand am beeindruckendsten, wie er sich bei dem Entertainers so zurücklehnte, die Arme ausstreckte und sagte, kommt doch alle her. Es sah so fantastisch aus. Ja, vielleicht können wir das ja bei unserer Live-Sendung demnächst nochmal wiederholen. Wer weiß. Wir bedanken uns wie immer bei der Kehrwieder Kreativbrauerei, die uns diesmal was ganz Fantastisches kredenzt hat. Johnny, möchtest du ins Detail gehen?
Sehr gerne. Das ist diesmal das Dominica, also D-O-M-I-N-I-K. Es gibt auch eine ähnliche Dame aus dem Viertel, die Geschichte geschrieben hat. Die heißt anders. Das ist ein Double Dry Hopped Pale Ale und das schmeckt halt sehr nach Karibik. Das gibt den Namen schon her.
Salzig.
Ja, schmeckt nach alten Piraten. Und, nee, aber Double Dry Hopped Ale heißt im Prinzip, das Ding ist schon fertig gebraut. Man hat dann nochmal Hopfen reingeschmissen. Das sorgt ein bisschen dafür, dass es ein fruchtiger Geschmack wird. Dann hat man nochmal Hopfen reingeschmissen, damit es noch fruchtiger wird. Am Ende des Tages kommt aber ein tropisches Aroma raus. Geringere Bitte und moderater Alkoholgehalt. Es hat nämlich nur 4,7% im Gegensatz zu den normalen Ales. Bewegt es sich also im Rahmen des Pils.
Was hat denn normales Ale? Ich bin
auch da geht es ab 5 hoch. Also das, inzwischen machen sie hier halt in Deutschland steuerrechtlich meistens auch unter 5, aber das Originale bei denen drüben geht so 5, 5, 8 in dem Dreh. Der Werbetext dazu ist, gleichzeitig machen die geringe bittere, der moderate Alkoholgehalt und seine Leichtigkeit das Dominica zu einem Bier, das man in der warmen Karibiksonne genießen möchte, am liebsten am Strand oder an einem der zahlreichen Wasserfälle unserer Lieblingsinsel. Das ist auch das erste Bier aus der Brauerei mit dem Kein Bier für Nazis Aufdruck, der zukünftig auf allen Etiketten drauf sein wird, sobald der Etikettenwechsel durch ist.
Formvollendet, Sebastian. Sehr schön. Sehr gut. Vielen Dank. Es sei, hatten wir letztes Mal schon erwähnt, darauf hingewiesen, der neue Shop, die Bruce Brothers in der Talstraße. Nachmittags Kaffee, abends Bier. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und unser persönlich heute bereits sehr gesättigter Gang geht an die Emmas Konditorei in Uhlenhorst. Wir waren vorhin relativ erschlagen vor Glück, als wir den Karton aufmachten, den Wolfgang vorbeigebracht hat. Und da drin befand sich ein Strawberry Cheesecake. Und wir müssen gleich nochmal auskeksen, wer die letzten zwei Stücke, die jetzt noch über sind, bekommen darf.
Den längsten Heimweg.
Ja, dann darfst du leider nicht, du darfst nicht müde werden. Das heißt, du darfst gar nicht so viel essen, bist du mir klar.
Wir könnten ja sagen, wer das Tippspiel vor der Saison gewonnen hat, kriegt ein Stück extra. Ich weiß es schon. Ich bin's nicht. Auf jeden Fall. Er hat auch noch Macarons vorbeigebracht, die wir dann gleich noch aufteilen können. Und wer das Ganze mal in live probieren möchte, kann vorbeigehen im Hofweg 63 in Uhlenhorst bei der Emmas Konditorei. Wirklich super, super lecker. Vielen, vielen Dank. Womit wir beim Housekeeping wären, zunächst einmal ein ganz dickes Gratulation an die vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche Crew. Die hat nämlich eine goldene Saison hingelegt. Alle 35 Spiele, also die 34 Mal Bundesliga und alle Pokalspiele, die wir hatten, wurden mit je 2 Folgen, also vor und nach dem Spiel, begleitet. Es wird noch eine zwischen den Saisons-Folge geben mit Michael, Tobi, Tim und Yannick demnächst. Da haben sie sich jetzt erstmal 2-3 Wochen Pause verordnet, aber die kommt dann. Also wer sowas mal regelmäßig schon gemacht hat, kann sich vorstellen, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Super fetten Respekt. Dann, gerade schon mal ganz kurz angerissen, wir planen wieder eine Live-Sendung. Die ist voraussichtlich am 2. oder 3. August. Wir warten da noch auf die Terminierung der DFL und ob wir da zu Hause oder auswärts spielen. Aber das ist das Wochenende des zweiten Spieltags und da würden wir euch gerne dann im Saal der Fanräume begrüßen, wenn es denn passt. Wir haben auch einen Gast, der kann auch tatsächlich singen. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das verraten wir dann, wenn es denn auch spruchreif ist. Podcast-Grüße gehen raus. Und zwar zum einen aus verständlichen Grüßen an das Textilvergehen. Die haben ja vor kurzem die Erstliga-Zugehörigkeit klar gemacht und haben ein ganz fantastisches Intro jetzt in der Folge nach dem Aufstieg. Außerdem an den Rasenfunk, der mal wieder seinen Rasenfunk Royal gerade heute veröffentlicht hat und bei dem es zuletzt auch Zweitligasendungen gab. Unter anderem war Tim da auch schon mal zu Gast. Und ich ganz persönlich möchte noch Colinas Erben gratulieren. Die haben nämlich gerade die 100. Folge fertig gemacht. Und damit wären wir bei unseren heutigen Themen. Die da wären einmal das Saisonende inklusive Sonderzug. Wir werden uns mal kurz unterhalten, was denn da jetzt im Nachklapp zum Spiel in Bielefeld jüngst noch vom Fanladen veranlasst wurde und auch vom Verein. Wir werden ganz kurz auch mal über die Relegation sprechen. Wir werden sprechen über das Kiezbeben, also die Ausstellung im Museum, die noch läuft bis 11. August. Da hat uns Christoph, der urlaubsbedingt verhindert ist, auch noch eine Tondatei geschickt, die wir einspielen können. Wir werden die Saisonprognose, die wir in der Sendung mit Timo Schulz im August getätigt haben, auswerten und haben dann auch natürlich noch ein kleines persönliches Saisonfazit. Wird vielleicht doch nichts mit den 90 Minuten, merke ich gerade. Wir schauen mal. Beginnen wir mit dem Sonderzug. Wer war denn dabei? Melden ist immer gut. Johnny, erzähl.
Wir durften ja wieder, also ich steige in der Regel in Harburg zu, das ist für mich einfach dichter.
Wir müssen ganz kurz erzählen, also Sonderzug war zum letzten Saisonspiel in Fürth für die ganzen Nicht-St. Paulianer unter uns.
Ja.
Treffen war...
Genau, der Zug startet in der Regel in Altona, hält dann noch einmal im Hauptbahnhof, um dort die anderen Auswärtigen einzusammeln und dann nochmal in Harburg, dankenswerterweise nicht nur wegen mir, es waren auch noch vier andere Leute da. Und wir hatten zeitlich ein kurzes Problem, weil einer unserer Mitstreiter aushandeln wollte, dass wir nicht in Altona zusteigen, wie ursprünglich geplant, wir hatten uns ein Car2Go genommen, sondern er wollte gerne in Harburg zusteigen. Das hat er durchgesetzt, indem er einfach verschlafen hat. Dementsprechend sind wir dann irgendwie noch eine halbe Stunde durch Wilhelmsburg, Vettel, Harburg gegondelt, haben tatsächlich noch zwei andere Leute mit aufgegabelt, die auf den Bus gewartet haben, der nicht gekommen ist, um dann festzustellen am Bahnhof Harburg, dass der Zug schlappe 90 Minuten Verspätung hatte.
90 waren es in Harburg nur noch?
Irgendwas zwischen 70 und 90. Weil der leider nicht, aufgrund einer vorherigen Fahrt, nicht rechtzeitig bereitgestellt werden konnte. Es gibt böse Zungen, die behaupten, an der Reinigung hätte es nicht gelegen. Ja. Dementsprechend begann unser Tag schön am Bahnhof Harburg. Wir konnten später ein bisschen einsteigen. Wir hatten als Fanclub, weil es ja immer gute Sitte ist, dass die Fanclubs dort die Bewirtung in einem der Wagen übernehmen, auf dem Hinweg eine Schicht. Es war alles wieder wunderschön. Es gab wie immer unglaublich gute Informationszettel. Diesmal mit einer weiteren Information vom Team Awareness. Diesmal mit einem kleinen Flyer, was ganz gut wäre, wie man sich verhalten könnte, wenn es zu der Situation kommt, dass eventuell die Polizei mitnehmen könnte. Finde ich immer sehr gut, das hilft mir. Also tatsächlich habe ich den jetzt noch im Portemonnaie für den Fall, dass ich hochgenommen werde. Ja, und ansonsten, ich mag so eine Sonderzugfahrt immer sehr gerne. Man kommt immer mit Leuten in Kontakt, die man halt sonst nicht so sieht. Man kann die Saison Revue passieren lassen und das geht dann auch ein bisschen hinaus über das, was wir heute machen, nämlich alles scheiße, deine Elli. Ich will nämlich die 90 Minuten schaffen. Deswegen streiche ich gerade meinen ganzen Zettel zusammen. Ja, Sonderzug wie immer, wundervoll organisiert. Vielen Dank Fendlern, vielen Dank der Orga-Crew, die dahinter steht. Super. Ich habe da immer sehr viel Spaß bei. Ich schlafe aber auch auf der Rückfahrt regelmäßig.
Hast du wieder aufgelegt?
Ja, nein, diesmal nicht. Tim hat gefragt, ob er auflegen könnte. Dann hatte ich ihm das zu Anfang, wollte ich ihm das ganz rüberschieben, dass ich dann nur noch Bier aufmachen muss. Sagte Tim, das wäre ein bisschen viel, ob wir uns das teilen können. Sind immer so 2-2,5 Stunden. Dann habe ich gesagt, klar. Und habe gesagt, du machst einfach die erste Schicht und ich dann die zweite und habe ihn dann einfach da sitzen lassen und weiter Bier aufgemacht, sodass er komplett die 2 Stunden auflegen musste, durfte, konnte. Sehr zur Freude der anwesenden Damen und Herren, die tanzen wollten und auch sehr zur Freude meines Fanclubs, die gesagt haben, sie brauchen mich ja eigentlich gar nicht mehr. Bisher haben sie mich immer nur mitgenommen, damit ich Musik mache. Und gemerkt, das geht auch ohne. Ich glaube, nächstes Jahr komme ich nicht mehr mit.
Hat er gut gemacht.
Also. Hat er sehr gut, also in meinen Ohren sehr gut gemacht.
Grüße, Tim. Sebastian.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch was beizusteuern habe, was Johnny nicht schon gesagt hat, weil die Geschichte ist ungefähr die gleiche, nur dass ich auf der Rückfahrt eine Tresenschicht hatte und im Hauptbahnhof zugestiegen bin. Wir haben dann irgendwann angefangen, während wir auf den Zug warteten, drüber nachzudenken, wie viel Verspätung wir auflaufen lassen dürfen, bis wir nach Hause müssen und weiterschlafen, weil wir es eh nicht mehr nach Fürth schaffen. Hat dann ja zum Glück alles geklappt. Was ich ganz erstaunlich fand, war, dass wir am Hauptbahnhof irgendwie 1:40 Pi mal Daumen Verspätung hatten, als der Zug einfuhr. Und in Fürth, glaube ich, eine Dreiviertelstunde später als geplant ankam. Man kann also Verspätung offensichtlich auch wieder rausfahren. Und was ich ganz erstaunlich fand, war, dass man trotz des extrem klebrigen Fußbodens in einigen Ecken des Zuges noch umkippen konnte. Also einige haben es zumindest geschafft.
Da haben wir uns sehr darüber Gedanken gemacht. Das ist natürlich, wenn du losfährst und das klebt überall, klebst du ja auch noch fest. Aber wenn du unten festklebst, kannst du ja oben trotzdem wackeln. Damit verschüttest du wieder das Bier und damit wird der Boden wieder rutschig. Also weicht das dann auf und dann wird das eine Rutschpartie im Kreislauf.
Ansonsten war ich echt erstaunt von, für mich war es das erste Mal im Sonderzug, von der dann doch sehr, sehr zivilen Art des Umgangs, zumindest im Tresenbereich, dann als wir ausgeschenkt haben oder Bier verkauft haben, weil jetzt mal unabhängig vom Alkoholisierungsgrad derjenigen, die dann da ankamen und Bier wollten, es war eigentlich alles immer locker, entspannt, nett, freundlich, also wirklich sehr, sehr nette Fahrt. Ich habe Spaß gehabt, auch von mir noch großes Danke an die Orga, die das ja dann auch mit sehr viel Herzblut gemacht haben und natürlich an den Fanladen. Stimmt eigentlich das Gerücht, dass der Zug vorher Leverkusen nach Berlin gefahren hat?
Ja, genau, der Zug hat Leverkusen nach Berlin gefahren, aber dem anderen Gerücht entgegenzuwirken. Leverkusen war nicht für die Verzögerung am nächsten Morgen verantwortlich, sondern es gab wohl auf der Strecke eine Baustelle und einen Fahrdienstleiter, der irgendwie zu früh oder schlecht Feierabend gemacht hat. Das hat uns jedenfalls der Mann bei der Firma Euroexpress erzählt, unser Ansprechpartner, die Züge für uns immer bereitstellt. Und von daher in dieser Hinsicht keine Vorwürfe Richtung Leverkusen.
Kriegen wir eigentlich 50% vom Fahrpreis wieder? Ich meine, wenn die Bahn Verspätung hat, dann kann man noch...
Du warst aber doch rechtzeitig zu Hause, oder?
Ich will ja nur, dass der Fanladen wieder Geld hat.
Ja, das ist 50% wären in dem Fall gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, es ist eben nicht die Deutsche Bahn, sondern es ist die Firma Euroexpress, mit der wir unsere jährlichen Abschlussfahrten machen, weil sie eigentlich eine sehr, sehr gute Firma ist. Sie hatten uns auch im Vorfeld des Zuges zugesagt, dass sie das Reinigungspersonal verdoppeln würden, weil letztes Jahr der Zug auch schon nicht so perfekt aussah.
Ich glaube, Wolfsburg war letztes Jahr.
Letztes Mal war es Wolfsburg, genau. Wir haben dann auch die Anweisung gekriegt, eigentlich, wir sollen vielleicht einfach mal aufsteigen, damit wir die Züge am Samstag als erste nutzen können und die dann am Sonntag in die zweite Liga weiterreichen können. Ja, es hat leider irgendwie nicht so gut geklappt. Ich glaube, im Zuge der Fahrt, auf der Fahrt, wurden dann durchaus noch so ein paar weitere Reinigungsarbeiten da durchgeführt vom Personal, was noch an Bord war, dass es am Ende nicht mehr ganz so schlimm war. Auf jeden Fall hat sich die Firma dafür entschuldigt und wir werden für den nächsten Zug einen Waggon gratis bekommen als Entschädigung. Und aber ja, wie gesagt, es war auch nicht der ganze Zug tatsächlich. Es waren so einige Abteile, die noch nicht fertig waren. Ja. Und, aber das ist natürlich schon wirklich ärgerlich. Genauso wie diese Verzögerung ärgerlich ist. Ich war, glaube ich, morgens um 4:45 am Bahnhof und hatte dann auch zwischendurch ernsthaft Sorge, dass wir gar nicht rechtzeitig in Fürth ankommen. Und von daher gut, dass alles am Ende noch so geklappt hat, dass wir die Zeit reingeholt haben. Und um das auch noch, genau, um mich da auch nochmal anzuschließen, super, wie die Orga geklappt hat. Das Partywagen-Orga-Team hat wieder unglaublich brillant abgeliefert. Da Sandra und Gregor machen das ja mittlerweile regelmäßig. Und das war einfach fantastisch. Also an dieser Stelle echt nochmal vielen Dank. Und auch ansonsten war es im Großen und Ganzen, fand ich, eine sehr schöne Fahrt. Und im Nachhinein von Euroexpress kriegen wir immer positives Feedback. Wir wären die beste Fanszene, die mit den Zügen fahren. Das Bahnpersonal, das Personal auf dem Zug ist regelmäßig begeistert von der Freundlichkeit und der Offenheit unserer Fanszene. Der Zug sieht immer verhältnismäßig gut aus, wenn man das vergleicht mit anderen Szenen, die damit fahren. Und da haben wir schon relativ dicken Stein im Brett, glaube ich, bei denen. Jetzt müssen wir nur noch aufsteigen, damit wir dann auch mal
den guten Zug
kriegen. Die Samstagszüge machen können, ja.
Und ich fand in Fürth, wobei meine Erfahrungen mit Fürth bisher eigentlich immer relativ positiv waren, insgesamt auch vor Ort die Atmosphäre auch der begrüßenden Polizeieinheit relativ entspannt alles. Irgendwie waren, glaube ich, 5 oder so Cops auf dem Gleis selber. Das war ja alles noch sehr zurückhaltend eigentlich und wirkte auch nicht so gar bedrohlich, wie man sonst so manches Mal erlebt.
Das stimmt. Ich habe das in den letzten Jahren aber irgendwie in Fürth immer so wahrgenommen. Es ist zwar Bayern, auch wenn die das daran nicht gerne hören. Aber trotzdem.
Gerade deswegen. Beide Linie haben wir nicht.
Vielleicht wollen die sich ein bisschen vom Rest ihres komischen Bundeslandes.
Wir sind die Netten. Ja.
Wollen sie wirklich, ja.
Zumal wir zwischendurch noch irgendwie drüber nachgedacht haben, am Hauptbahnhof stand, irgendwie in diesem Anzeigedings, wo der Zug hinfährt, ja dann irgendwie ja nur mit Spezialtickets zu benutzen und fährt irgendwie über Harburg, Würzburg nach Fürth. Und wir haben uns dann gefragt, halten wir jetzt in Würzburg und wenn ja, warum? Gegebenenfalls, um da die bayerische Polizei in den Zug zu lassen oder so. Aber es gab ja dann auch gar keinen Halt in Würzburg.
Richtig, aber wir hatten den tatsächlich im Voraus wieder angefragt, wie immer in den letzten Jahren, weil wir vor einigen Jahren mal Bereichsbetretungsverbote oder Stadtbetretungsverbote für unsere Fanszene ausgesprochen bekommen haben vor dem letzten Auswärtsspiel. Und um dem vorzubeugen, damit die Leute trotzdem mitfahren können, buchen wir dann immer den nächstmöglichen Halt vor der Endstation, falls uns auch was nochmal wieder fährt, damit wir trotzdem alle mitnehmen können auf die Reise.
Ja. Taktischer Halt Würzburg.
Genau, aber der ist dann ja ausgefallen, das scheint ja auch ganz gut.
Taktischer Halt Würzburg.
Ich habe keinen Stift, kann mir jemand
schreiben. Ja, ich wäre auch gern mitgefahren, aber von Fürth geht einfach nicht. Also so, die Zugverbindung von Schleswig nach Hamburg um in Fürth, das hätte 50 Stunden wach für mich bedeutet und dann ist mein Ticket leider in treue Hände gegangen im Fanclub. Ja, weil in Schleswig-Holstein gibt es keine Cops und auch keine Züge. Die fahren auch ganz selten. Da ist das für mich leider ins Wasser gefallen. Das erste Mal seit Jahren, dass ich nicht mit war.
Ich musste pfeifen, ich konnte gar nicht. Ich habe aber gedacht, das ist ein gutes Omen, also als die Schiedsrichteransetzung kam, weil als das letzte Mal der HSV abgestiegen ist, hatte ich auch eine Schiedsrichteransetzung und da war ja noch nicht absehbar, ob sie das vielleicht an dem Tag schaffen könnten, aufzusteigen. Und im Nachhinein hat sich das ja dann als positives Omen erwiesen. Debbie war auch in Fürth, aber nicht mit dem Sonderzug.
Ich habe das ganze Wochenende in Franken verbracht. Ich war in Erlangen bei Freunden und die wollen wirklich keine Bayern genannt werden. Es war total nett, aber ich war sehr traurig, dass ich jetzt einmal nicht im Sonderzug mit war. Wir sind dann auch zum Bahnsteig gegangen und haben dann gewunken und dann hat Sven gesagt, könnt ihr bitte endlich einsteigen. Aber wir sind ja mit dem Auto blöderweise zurückgefahren. Aber ja, genau, was ich so gehört habe, war schon sehr schade, dass ich nicht mit war. Aber ja, nächstes Jahr wieder.
Statt eurer ist dann auf jeden Fall eine Dame mit dem Zug eingestiegen in Fürth, die dann nach einigen Minuten feststellte, dass sie offensichtlich im falschen Zug ist, weil sie eigentlich den ICE oder IC nach Halle nehmen wollte.
Ui. Aber wie kann
die hatte aber dann auch gar nichts mit St. Pauli zu tun?
Nee, gar nicht. Die sah auch nicht wirklich nach St. Pauli aus. Also,
deswegen war dieser Zwischenhalt nochmal?
Den Zwischenhalt haben wir dann ja nicht mehr gemacht. Nee. Es war dann eine kurze Überlegung, nochmal einen Zwischenhalt einzulegen. Der kostet allerdings natürlich spontan immer 100 Euro extra. Eigentlich, wenn man ihn vorher ansagt. Sowas ist dann natürlich auf der Strecke auch noch zu organisieren, aber kostet dann B halt auch noch extrem viel extra Zeit, weil man ja, weiß ich, hat der gesamte Fahrplan dadurch verschiebt. Und letztendlich haben wir sie dann eingeladen, generös wie wir sind, die Fahrt mit uns nach Hamburg zu machen. Sie war dann auch relativ entspannt tatsächlich und hat gesagt, oh, in Hamburg war ich noch nie, ist ja auch
Oh Gott, wie alt war die? War es eine ältere Dame oder
einfach so ein bisschen unser Alter? Sagen. Vielleicht ein bisschen
tatsächlich.
Älter. Sogar ein bisschen älter.
Krass verpeilt.
Ja, aber naja, ganz lustig.
Wer freilich eine Halle fährt, der ist wahrscheinlich auch nicht ganz.
Das wird es gewesen sein. Aber man muss sich ja schon wundern, weil ich meine, vor Abfahrt des Zuges stand der Zug ja auch noch einige Zeit mit geöffneten Türen am Gleis und schon da hätte man ja feststellen können, was da an Bord eigentlich los ist. Und
ja, eben, der ist ja schon identifizierbar als nicht normaler Verkehrszug der Deutschen Bahn auf irgendeiner Strecke.
Also rein optisch ist das ja schon eher Reichsbahn als alles andere.
Dann werden wir sehen, wie das Image der Deutschen Bahn ist heutzutage.
Wenn du den Eurocity nimmst, der Eurocity, der zum Beispiel von Berlin nach Hamburg fährt, da gibt es teilweise auch noch so alte tschechische Wagen, die sehen dem ziemlich ähnlich. Also der fährt auch durch die Zone ziemlich häufig. Vielleicht kennst du den daher und hat gedacht, na dann mal los.
In so einem saß ich ja witzigerweise eine Woche vor dem Sonderzug und dachte auch so, okay, den Zug kenne ich irgendwoher.
Da gibt es Pilsner Wolke und Palatschinken, da ist die Welt noch in Ordnung.
Also wenn die Dame uns jetzt hört, ne, kommt vorbei zur Live-Sendung Chris Freibier.
Ja, die ist in Halle. Im Stadtpark.
Ja, sportlich haben wir durch ein Gegentor in der letzten Minute der Nachspielzeit noch Platz 6 weggedengelt und sind nur 9. geworden, was, ich hab's vergessen, 2,1 Millionen, 1,7 Millionen irgendwas an Fernsehgeldern kostet. Wir haben aber glücklicherweise durch den gestrigen Abstieg von Ingolstadt dann wieder einen Platz gut gemacht. Die wären nämlich in der TV-Tabelle vor uns gewesen, sodass man da mit so einem Dreiviertel blauen Auge irgendwie aus der Sache rauskommt. Kurz den Reiseverkehrskaufmenschen noch einfließen lassen, weil du sagst, wegen Entschädigungszahlungen bei der Bahn. Die gibt es bei der Bahn erst ab einer Stunde Verspätung am Zielort. Also wenn ihr mit einer Dreiviertelstunde Verspätung angekommen seid, dann hätte es da auch bei der Deutschen Bahn nichts gegeben.
Aber ist das denn ein Ding der Deutschen Bahn? Weil ich dachte, das wäre quasi eine gesetzliche Vorgabe, die sie dann nur umsetzen müssen. Weil wir haben uns auch gefragt, hätten wir in der Theorie denn eine Regressmöglichkeit, den Fernladen anzugehen, was natürlich niemand machen würde. Aber
Also der HVV macht das ja schon ab 25%.
25% was?
Verspätung.
Also ja, wenn ich auf einer Strecke von 2 Minuten...
Also so wird das mit den 90 Minuten hier irgendwie auf jeden Fall nichts. Wenn man dann mal wieder sachlich zum Thema zurückkommen könnte.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, da die Anbieter von privaten Sonderzügen ja quasi immer nachrangig auf der Strecke unterwegs sind. Ja. Deswegen wundert mich das. Könnte teurer Spaß dann sein, so ein Unternehmen zu fahren.
Mich wundert, dass wir nur 45 Minuten Verspätung hatten, weil sonst haben wir ja, wenn wir normal losfahren, schon immer dadurch, dass wir halt nachrangig sind und immer Güterverkehr so noch durchlassen müssen, sind wir in der Regel schon ständig mindestens eine halbe Stunde später angekommen als geplant.
Aber ich finde, die letzten Jahre war es eigentlich immer eher so, dass wir schneller unterwegs waren, meine ich mich. Also gerade auch zurück haben wir immer früher wieder Halt gemacht in Hamburg als
geplant. Zurück schlafe ich halt immer da.
Ja, okay.
Irgendwann heißt es, das Alter.
Na gut. Haken wir die Saison soweit ab, da gehen wir dann nachher nochmal im persönlichen Fazit drauf ein. Eine Sache, die in den letzten Wochen dann nochmal für gesteigerte Aufmerksamkeit sorgte, hatten wir schon auch mal thematisiert, nämlich die Vorfälle in Bielefeld, als ja große Teile der Fanszene einfach gekesselt wurden und am Bahnhof verbleiben mussten, teilweise ohne Toiletten, Einkaufsmöglichkeiten etc. für die gesamte Dauer des Spiels. Da gab es jetzt Neuigkeiten seitens Fanladen und Verein. Sven, magst du kurz skizzieren, was da passiert ist?
Ja, also im Nachklapp des Spiels haben der FC St. Pauli und die, zusammen mit der Braun-Weißen Hilfe und dem Fanladen zwei Anwältinnen beauftragt, sich näher mit der Geschichte zu befassen. Und es wurde dann im Laufe der Zeit, wurden bei uns im Fanladen 81 Gedächtnisprotokolle abgegeben, was wirklich eine ganze Menge ist und dafür auch dickes Danke an alle, die sich da eingebracht haben. Genau, und auf dieser Grundlage haben die Anwältinnen dann ein Gutachten verfasst und das Gutachten hat der FC St. Pauli auch kürzlich auf seiner Homepage gestellt. Daraus geht halt hervor, dass sehr vieles offenbar rechtswidrig war, was damals an dem Tag in Bielefeld passiert ist, angefangen vom Einsatz im Zug, dann halt natürlich auch über die beiden Kessel in Bielefeld, die offensichtlich auch keine Rechtsgrundlage hatten, bis zu den Ereignissen im Gästeblock, den ja viele Fans, die das wollten, nicht vor Abpfiff verlassen durften. Und genau, auf Grundlage dieses Gutachtens hat der FC St. Pauli jetzt Anzeige gegen die Einsatzleitung in Bielefeld erstattet. Und ja, ich finde es eine gute Sache, um da auch ein Zeichen zu setzen. Offensichtlich, nach meinem Empfinden, hat das auch alles Hand und Fuß und ist gut vorbereitet und wäre tatsächlich mal ein starkes Zeichen irgendwie, um vielleicht gewisse Verhältnisse ins rechte Licht zu rücken. Und wir warten jetzt mal ab. Bislang gab es keine Rückmeldung durch die Staatsanwaltschaft. Umgekehrt wurden bislang, soweit ich informiert bin, 10 Ermittlungsverfahren gegen St. Pauli-Fans eröffnet, denen unterschiedliche Delikte vorgeworfen werden. Und es gibt bislang ein Stadionverbot, was ausgesprochen wurde durch den DFB. Auf Grundlage einer Strafanzeige auf dem Reiseweg ist der DFB zuständig. Und genau, dieses Stadionverbot ist jetzt wirksam. Natürlich gibt es grundsätzlich dieses berühmte Anhörungsrecht, was man dann zugestanden bekommt, wenn man mit einem Stadionverbot belegt wird. Ist natürlich aber in so einer Situation und mit solchen Vorwürfen konfrontiert sehr schwierig in Anspruch zu nehmen, weil es gegebenenfalls einen anstehenden Strafprozess dann gefährden könnte. Und dementsprechend ist das Stadionverbot jetzt so erstmal akzeptiert worden. Und ja, wir fürchten, dass da gegebenenfalls in der nächsten Zeit noch mehr kommt und ja, ruft natürlich alle Fans, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, auf, sich im Fanladen zu melden und mit uns dann die weiteren Schritte zu planen. Ich bin sehr gespannt, auch gerade was jetzt so die nächste Entwicklung sein wird, wie gegebenenfalls auf die Anzeige des FC St. Pauli reagiert wird. Schwer einzuschätzen, denke ich.
Gibt es denn da so Gedankenszenarien? Also was könnte denn da passieren? Was ist der Einsatzleiter als Person haftbar oder irgendwie belangbar? Oder ist das die Gruppe Einsatzleitung? Weißt du das?
Ich glaube, letztendlich ist es eine Person, die Verantwortung für den Einsatz trägt. Was das genau im Einzelnen bedeutet, kann ich aber auch nicht sagen. Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen.
Und sowas in der Art gab es aber unseres Wissens in Deutschland so noch nicht, dass ein Fußballverein eine Anzeige erstellt hat, oder?
Nee, also soweit ich weiß, gab es sowas noch nicht. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit eine super Sache, dass der FC St. Pauli da den Mut hat, irgendwie sich auch öffentlich zu positionieren. Und weil ich glaube, dass das nicht viele Vereine gemacht hätten oder sich so breit hinter die eigenen Fans stellen und auch öffentlichkeitswirksam dieses Fass aufzumachen. Und von daher kann man wirklich nur hoffen, dass es in unserem Sinne positiv ausgeht und dass dann vielleicht auch andere Vereine dem Beispiel eines Tages mal folgen. Aber bislang sind wir da meiner Meinung nach der Vorreiter.
Also was ich an dieser Geschichte sehr bemerkenswert finde, sind diese ganzen Gedächtnisprotokolle, die sind ja auch da einsehbar und da läuft es einem teilweise kalt den Rücken runter, wenn man das liest. Und umgekehrt dann eben dadurch, dass der Verein die Anzeige gestellt hat, wenn man das als Einzelperson macht, kommt ja oftmals der Bumerang zurück. Man kriegt selber eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das kann hier jetzt so nicht passieren. Also natürlich, wenn man die Gedächtnisprotokolle liest, könnte man daraus das dann immer noch als Polizei irgendwie kreieren, weiß ich nicht. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, wie es sonst ist, wenn eine Einzelperson diese Anzeige hält. Das ist das, was mir daran sehr gut gefallen hat.
Fand ich übrigens sehr lesenswert. Es ist ja vom Verein irgendwie auch online gestellt. Man kann sowohl dieses Gutachten der Anwältinnen lesen, als auch die ganzen Gedächtnisprotokolle. Ist eine Menge Holz, aber ich fand, es lohnt sich, sich da mal durchzuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, es liest sich authentisch, ne? Also alle, die schon mal in so einer Situation wissen, können sich in diese Situation reinversetzen. Man kriegt ein sehr gutes Bild, glaube ich, auch ein sehr realistisches Bild, was sich da so abgespielt hat. Und ja, ist dann vielleicht auch tatsächlich... Es wäre wirklich schön, wenn das in der breiten Öffentlichkeit irgendwie wahrgenommen wird, wenn es hier zum Erfolg führt und tatsächlich ein bisschen auf die Gesamtproblematik aufmerksam macht, dass es Straftäter durchaus auch auf verschiedenen Seiten geben kann.
Wir sind gespannt, werden wir verfolgen. Die entsprechenden Dokumente werden wir verlinken. Womit wir den Ball zurückspielen würden zum Sportlichen, ich habe jetzt gar nicht vorher gefragt, ob wir da wirklich im Detail drüber sprechen wollen, aber die Relegation. Wer hat denn von den 4 Spielen alle 4 gesehen? Es meldet sich keiner. Wer hatte 3 gesehen? Immer noch keiner. 2? Sebastian, immerhin, okay. Wer hat 1 gesehen? Okay, wir haben 4 Leute am Tisch, die gar kein Spiel gesehen haben. Da sollten wir vielleicht gar nicht so lange drüber reden. Sebastian, welche Spiele hast du denn gesehen?
Ich habe die beiden Relegationsspiele zur ersten Liga gesehen.
Also Union Stuttgart, beide Spiele.
Genau, weil ich an den jeweils anderen Tagen halt was anderes vorhatte. Hätte ich sonst wahrscheinlich auch geguckt, wenn ich zu Hause gewesen wäre.
Hast du dich gefreut?
Ich bin bei...
Nehmen wir mal hier so einen flüschigen Keks, ne? Hier so einen bunten.
Macarons heißen sie.
Ja, du musst vorher...
Emmas Konditorei.
Genau, nicht den mit Eierlikör, den hat Johnny sich schon reserviert.
Ah ja, alles klar. Dann nehme ich...
Aber ich glaube, die sind andersrum, als du sie da jetzt siehst von der Reihenfolge.
Ja, Erdbeere ist wahrscheinlich rot, ne?
Ja.
Das ist aber schwierig.
Merkt dir dein Abitur immer wieder an.
Ja, kooperative Gesamtschule Niedersachsen. Also Abitur, in Bayern setzt du das durch ein Tügelchen. Ja, ich nehme trotzdem den Roten aus der Mitte, das glaube ich Himbeere.
Guten Hunger.
Sebastian, Union.
Genau. Ich bin ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass ich Union jetzt als meinen zweiten Lieblingsclub definieren würde. Von daher war es mir vorher so ein bisschen egal. Irgendwie, ich glaube, für uns wäre es fernsehkohletechnisch irgendwie relevant gewesen. Wären wir vor Union gewesen? Nee, wären wir auch nicht. Von daher war es, glaube ich, für uns relativ egal. Im Zweifelsfall fahre ich wahrscheinlich lieber nach Stuttgart als mal wieder nicht nach Berlin, weil es halt Union ist.
Fahren wir über Stuttgart?
Erstessen. Es ist Johnny, der da jetzt versucht zu reden.
Das sah jetzt auch so ein bisschen aus wie so ein älterer Herr ohne Zähne gewuppelt.
Der hier so seinen Cassis-Macron auf den Tisch
pumpt. Ich kann gar nicht richtig würdigen, weil ich jetzt so schnell essen musste. In Stuttgart, auf der Herrentoilette, an den Pissoirs, sind Fenster eingebaut, damit du weiterhin aufs Spielfeld gucken kannst.
Nein. Ja. Oh, danke.
Ja, das ist ein Grund, nach Stuttgart zu fahren, auf jeden Fall.
Und da sagen wir alle, die alte Försterei wäre so toll.
Alle Ingenieure haben dieses Stadion gebaut, das merkst du von vorne bis hinten.
Wo war ich? Genau. Ich habe mich für die 3 bis 5 Union-Fans, die ich kenne und mag, gefreut. Ich hätte mich sicherlich auch für die 2 bis 4 Stuttgart-Fans, die ich kenne und mag, gefreut, wenn sie die Klasse gehalten hätten. Von daher war es mir sportlich relativ egal. Ich fand das erste Spiel relativ entertaining, auch durch die Tore. Das zweite Spiel war halt so ein bisschen sehr Zweitliga-Fußball. Also sowas hatten wir bei uns halt auch letzte Saison und es hat nicht immer Spaß gemacht. Und wenn es dann nicht mal der eigene Verein ist, ist es halt, naja, läuft halt so nebenher. Von daher fand ich es eher bemerkenswert, dass in dem Spiel oder in den beiden Spielen, aber auch in den beiden anderen Spielen jeweils der unterklassige Club gewonnen hat, weil das ist ja nicht ganz so selbstverständlich. Und ich glaube, Union ist jetzt seit 4 oder 5 Jahren der erste Zweitligist, der die Relegation gewinnt. Von daher ist das schon auf der Ebene ganz gut.
Gibt dem HSV Hoffnung für nächstes Jahr, ne?
Du rechnest nicht wirklich damit, dass die nochmal Dritter werden.
Aber das war in der Situation auch undankbar für Stuttgart, fand ich. Da stand auch schon gut 2 Spieltage vor Schluss. Also ein mindestens, da stand schon fest, dass die 16er werden. Dann hatten die 1 bis 2 bedeutungslose Spiele. Ich glaube, das ist tatsächlich mental nicht so einfach, da dann irgendwie noch Punktspiele zu bestreiten und dann wieder richtig hochzufahren und so. Dann ist eh eine Gurkentruppe, scheiß Saison und so. Also so richtig überraschend fand ich es nicht. Das war, haben sie nicht gut gemacht.
Aber umgekehrt, die andere Relegation war ja dann deutlich überraschender eigentlich, mit wen die dann in Ingolstadt noch 3-2 gewinnen.
Ja.
Da habe ich nicht mitgerechnet. Nach dem Hinspiel dachte ich eigentlich, das ist durch.
Ja, vor allem stand es in der 95. Minute im Hinspiel ja noch 2-0 für Ingolstadt und in der 96. macht Wehen dann das 1-2 und bringt sich ja damit eigentlich erst zurück. So, sonst wäre es ja wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber also, was mich amüsiert hat, ist A, der HSV hat ein weiteres Alleinstellungsmerkmal verloren. Er ist nicht mehr der einzige Verein, der durch 2 Unentschieden die Relegation gewonnen hat. Da kann jetzt Union sich auch mit brüsten. Herzlichen Glückwunsch. Und dass halt beide Spiele über die Auswärtstorregelung entschieden wurden. Das ist so das, wo ich denke, da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man die nicht vielleicht in der Relegation generell aufhebt. Wenn man sie denn überhaupt...
Möchtest du ein drittes Spiel?
Auf neutralem Grund.
In Stuttgart?
Nee, ich fände dann tatsächlich ein Elfmeterschießen immer noch gerechter als eine Auswärtstorregel.
Ist es nicht auch so, dass im Europacup demnächst die Auswärtstorregel abgeschafft wird? Oder ist es sogar schon so, Gott?
Nee, noch ist es nicht so, aber ich hab, also weiß ich nicht, ob das kommen soll.
Steht auf jeden Fall zur Debatte, meine ich. Beziehungsweise okay. In der Diskussion.
Mag sein. Gut, wir werden die Relegation dann nächstes Jahr interessierter verfolgen, wenn einer der beiden Hamburger Vereine beteiligt ist.
Aber wenn wir uns bei dem ersten Spiel fragen, freuen wir uns eigentlich drüber, was ist denn mit Wien versus Ingolstadt?
Da müssen wir uns drüber freuen, weil uns das ja Geld gebracht hat.
Ach so, ja, stimmt.
Und man kann viel lustigere Auswärtsmottofahrten nach Wien machen.
Ja, als Wien war jetzt 10 Jahre, glaube ich, ne?
Außerdem ist Wien halt halb so weit weg.
200 Kilometer genau weniger.
Echt nur 200
Kilometer? Gegen 718.
Also das ist doch Frankfurt.
Ja eben, Frankfurt ist weit. Irgendwie kann ich mich im Flieger sitzen, bin in einer Stunde da. Ingolstadt.
Oh, Alter!
Du fliegst doch selber.
Ja, beruflich.
Du kannst in Wiesbaden dir ein Zimmer mietest, dann machen die damit Werbung, dass du sehr schnell zum Flughafen nach Mainz kommst. Und dass der Flughafen Frankfurt halt auch nur eine halbe Stunde weg ist, so ungefähr. Also es ist für die meisten, die halt von da abfliegen wollen und vorher anreisen, günstiger, sich in Wiesbaden eine Airbnb-Wohnung zu nehmen, als im Hotel in Frankfurt.
Da fallen wir bestimmt auf diesen Mercator-Effekt rein. Der die Erdkrümmung auf flachen Karten nicht. Weißt du, das sieht dann alles viel weiter aus, als es eigentlich ist.
Ich find scheiße, dass Wiesbaden aufgestiegen ist.
Weil?
Das beschissenste Stadion aller Zeiten. Also du kommst da rein und denkst als erstes...
Die Brita-Arena.
Die Wellblech-Hütte und Baumarkt-Flair.
Also noch schlimmer als Paderborn. Also ich finde diese beide scheiße.
Paderborn wirkt fertig. Das sieht zwar aus wie ein Baumarkt, aber ein fertiger Baumarkt. Wiesbaden sieht aus wie, Kleingartenverein zusammengenagelt. Richtig scheiße.
Brita, die Wasserfilter, ne?
Ja. Also mir war das komplett wurscht, weil für mich bleibt die zweite Liga komplett. Ich habe also auch nächstes Jahr kein Stadion, was ich machen muss. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr wieder öfter auswärts zu fahren, was allerdings auch nicht schwer ist.
Ich kann sagen, also zweimal, oder?
Ich war diesmal nur beim Derby und in Wien-Wiesbaden, ja. Und alles andere habe ich boykottiert und für meine Schiedsrichterkarriere und meinen Sohn hinten angestellt.
Was ich gesehen habe, als er Karriere gemacht hat, haben wir alle so mit dem Finger in diese
Tüte. Hey, ich komme in die Verbandsliga.
Ich wollte gerade fragen, steigst du auf als Hauptschiedsrichter oder an der Linie?
Also ich habe es ja bei Colinas Erben schon ausgeplaudert oder wie auch immer. Da ich habe am Sonntag einen Lauftest, den ich bestehen muss. Ich kann das kurz skizzieren. Es ist der sogenannte FIFA oder auch Helsentest. Johnny lacht, aber wir können das gleich gerne auf meinen Geist
nochmal aussetzen. Ich wollte noch eine Brita-Anekdose sonst loswerden, aber machen wir erst den Helsentest. Man ist ja
6x 40 Meter Sprint in 6,4 Sekunden.
Pro Sprint.
Mit jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen. Und direkt im Anschluss, nach 1-2 Minuten Pause, ein Test über 10 Stadionrunden, wo du 150 Meter läufst in 35 Sekunden, 50 Meter gehst in 40 Sekunden, wieder 150 läufst in 35, 40 gehst, 50 gehst in 40 Sekunden und so weiter. Also das, ich habe beides unabhängig voneinander schon gemacht, aber noch nicht beides zusammen. Also erst sprinten und dann den Intervalltest. Und ich bin gespannt, ob ich beides zusammen auch schaffe. Aber wenn dem so ist, dann darf ich nächstes Jahr Verbandsliga pfeifen.
Alles klar. Glückwunsch. Stück Torte noch vielleicht?
Nee, mal gucken. Aber ich nehme jetzt hier so ein Macaron-Erdbeere und freue mich jetzt auf die Brita-Anekdote von Wilko.
Ja, über den, der Erfinder von diesen Brita-Dingern, der hat ein ganz spannendes Leben geführt. Der hat nämlich seine 20 Millionen Privatvermögen verzockt. Und ist jetzt so ein...
Das ist ein super Leben.
Ja.
Leidenswerter Typ.
Ich sag dir,
hat sich da mal ein Stadion gebaut, oder?
Interessanter ist nur, dass der vom Erfinder der Tetrapacks. Aber der Brita-Typ, der ist jetzt unterwegs in Sachen Glücksspielprävention, weil er in der Tat mit falschen Bärten aufgeklebt in Casinos gegangen ist, um das Casino-Verbot zu umgehen und so. Und hat sein komplettes Vermögen, 20 Millionen, am Roulette-Tisch verloren. Das ist beeindruckend. Die Tetrapack-Leute, die haben sich mit Heroin totgespritzt in ihrer Villa und sind erst nach 10 Tagen gefunden worden. Das ist eine ganz...
Du bist ein Mann der schönen Anekdoten.
Ich glaube, das ist noch riesig.
Du hast uns echt gefehlt.
Die Tetrapack-Brüder.
Nee, das Ehepaar. Das war, die waren so um die 60 und so ein High-Society-Paar. Ich glaube,
irgendwo Tetra in der Schweiz. Gebogene Pack. Ja.
Haben dann da die Erfindung gemacht und danach nur so ein High-Society-Leben geführt und keiner wusste, dass sie heroinsüchtig sind. Und dann haben die sich vermutlich aus Versehen als so ein normales 60-Jähriges, die sehen halt aus, kennt ihr diesen Trigema-Typen? So
den Affen.
Den Besitzer der Trigema. Das ist so ein klischee-reicher Mensch sozusagen.
Aber Trigema ist doch auch guter deutscher Mittelstand.
Das ist guter deutscher
Mittelstand. Deutschland.
Die Briten ja, die haben sich auf jeden Fall aus Versehen totgespritzt und dann wunderte man sich nach Tagen, dass man die nicht mehr sieht und so, bis irgendwann sind dann die Cops in die Villa eingestiegen und das war eine Junkie-Wohnung, komplett vermüllt, total kaputt. Und das hat keiner geahnt, dass die seit Jahren beide heroinsüchtig waren. Und ihm haben es Tetrapack zu verdanken. Auch vernebelte Geister gebären manchmal gute Ideen.
Das ist auch ein sehr schöner Sendungstitel, das sollte ich mir auch schon.
Ja,
müsst ihr uns vielleicht neu einkategorisieren unter Bildungspodcast, was wir hier alles erfahren. Das aber das können wir nur machen, wenn Wilko jetzt jedes Mal wieder da ist.
Ich habe noch eine Frage zu der Schiedsrichternummer. Hast du denn auch irgendwie noch eine inhaltliche Prüfung machen müssen oder geht es nur um Kondition?
Nein, du wirst ja benotet die Saison über. Und wenn du halt nur Rotz ablieferst, dann wirst du ja nicht vorgeschlagen, um aufzusteigen.
Okay, aber man geht also davon aus, die Regeln sind eh dieselben. Und
ja, du machst doch noch einen Regeltest an dem Tag, aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass ich den wohl hinkriege. Sag ich jetzt hier so.
Vor oder hinterher?
Ich glaube danach.
Okay.
Mein Arbeitskollege will 2026 bei Olympia Volleyball-Schiedsrichter werden und hat da auch so einen ganz straighten Karriereplan da sich jetzt gemacht, wenn er wie viele Bundesligaspiele er wann wo pfeifen muss. Das ist auch echt ein Vollzeitjob. Volleyball.
Ja, die Ambitionen habe ich nicht mehr. Also Verbandsliga Schleswig-Holstein ist dann schon das oberste
meiner. Ich glaube, im Volleyball fällt man auch leichter die Karriereleiter hoch, muss ich ehrlich sagen, in so einer Randsportart.
Die Szene ist wahrscheinlich kleiner.
Die Szene ist kleiner und der TuS Buesdorf ist ein anerkannter Ausbildungsverein in Deutschland, was ich vorher auch nicht wusste.
Für Schiedsrichter?
Für Volleyball allgemein. Ach so. Also die gesamte Flensburger und Kieler Volleyball-Jugend-Star-Szene rekrutiert sich offensichtlich aus
Buesdorf.
Und Schleswig, ja.
Wobei ich mal gelernt habe, beim Volleyball ist es so, dass die quasi immer zu dritt einen Spieltag gestalten, 3 Teams.
Ja.
Und aus dem Team, das dann gerade nicht spielt, kommt der Schiedsrichter.
Genau.
So als Spieler, das heißt.
Ich war jetzt 2-mal beim Volleyball und es ist interessant.
Welches interessant?
Ja, also auch da gibt es tatsächlich, die bringen Ultras mit und so und dann wird da rumgelernt. Aber es ist tatsächlich so, ein Spieltag sind 3 Mannschaften. Die sich da treffen und die nicht spielende Mannschaft stellt die Schiedsrichter. Und deswegen muss immer so vorher geguckt werden, ob es da vielleicht Abhängigkeiten gibt, die man da berücksichtigen sollte, dass natürlich keiner das dann pfeifende Team einen Vorteil durch einen Sieg oder eine Niederlage des spielenden Teams hat und so. Das ist auch alles.
Und gibt es denn da auch Linienrichter? Also, oder macht der das alles von seinem Stuhl aus?
Es gibt 3 Schiedsrichter tatsächlich. Einen auf jeder Netzseite, und einen vierten offiziellen am Nummernbrett. An der, weißt du, da steht mhm. klassisch das Umschaltbrett und die Stoppuhr auf dem Tisch. Davon ist auch einer Schiedsrichter und einer ist halt Heimverein Zahlendreher.
Und, aber einen Linienrichter in dem Sinne gibt es nicht. Das guckt der von da oben von seinem Stuhl, guckt, ob der Ball drin oder
raus ist. Also da war ich jetzt mal, da war kein Stuhl, sondern die standen auf so einem, auf so einem, wo man mit einem Spreizsprung drüber springen musste. Wie heißen die denn noch?
Bock?
Aus, ja, genau, die steht auf dem Bock.
Der steht auf dem Bock?
Ja.
Ja, klar, das mit dem Kölner.
Warst du vielleicht bei so einer Leichtathletik-Veranstaltung und einfach noch so ein bisschen durch?
Nee, Leichtathletik hätte ich erkannt. Das ist mein Leichtathletik, hasse ich wie die Pest. Ich wurde als einziger nach der Mädchentabelle bewertet in der Klasse, in der siebten Klasse.
Und trotzdem durchgeführt.
Weil meine Weitsprungergebnisse auf der jungen Standardtabelle gar nicht mehr drauf waren. Das ist so echt ein ganz Leichtathletik, hasse ich wie die Pest. Ich kann nicht werfen, ich kann nicht springen. Das Einzige, was ich in der Leichtathletik kann, ist lange geradeaus laufen. So Halbmarathon und so. Das war. Aber alles, was mit Dynamik und Esprit zu tun hat, ist nicht meins gewesen. Überhaupt nicht. 2,13 Meter bin ich, glaube ich, das war gesprungen. Das war das
Meins. Das schaffst du doch, wenn du
lange entfallen könntest.
Genau. Ja,
schlimm. Ja, wie leite ich jetzt vom Leichtathletik über zum Museum? Weiß ich nicht.
Es ist ein langer, gerader Weg am Stadion entlang zum Museum.
So ist das.
Alte Knochen.
Alte Knochen. Noch bis 11. August könnt ihr im Museum besuchen die Ausstellung Kiez Beben. Und wir werden dazu gleich Volker Ippich hören, der dort auch zur Sprache kommt und der dort über seinen Besuch beim Sportstudio, der ziemlich legendär ist und den wir auch verlinken werden, berichtet. Aber ich habe eben schon mal gefragt, wer von uns es denn jetzt schon geschafft hatte, mal vorbeizugehen. Und Sven war schon mal da. Kannst du in wenigen Sätzen, oder du kannst auch gerne ausführlich, aber ich weiß nicht, wie viel du beitragen möchtest, ohne zu viel zu verraten, natürlich, damit jeder noch selber hingeht, sagen, wie die Ausstellung denn so ist.
Na klar, Johnny deutet schon auf seine Uhr, das würde der Sache aber nicht gerecht werden.
Wir essen es mal.
Weil die Ausstellung ist sehr, sehr gut. Ich habe heute endlich die Zeit gefunden, mal hinzugehen und, was heißt die Zeit, hatte leider nur eine Stunde Zeit und genau, man sollte sich vielleicht lieber 2 bis 3 Stunden Zeit dafür nehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich hatte schon viel erwartet, war aber positiv überrascht. Ich glaube, da ist echt für alle was dabei, also sowohl für die Jahrgänge in diesem Jahrtausend und auch für die ganz alten Knochen, die hier eben schon erwähnt wurden. Ist eine Top-Ausstellung. Also es gibt viele skurrile Exponate auch, zum Beispiel ein blau-weißes St. Pauli-Trikot mit einem schwarzen Puma drauf, was ich überhaupt noch nie gesehen hatte, auch gar nicht einordnen konnte, stand leider auch nicht dran, aus welcher Saison das genau war. Aber halt auch viele schöne Sachen, die man sich angucken kann. Und viel Hintergrundinformation, viel politische Infos, Einordnungen und ganz spannend. Und interessant war zum Beispiel, wie Ludwig Wiegel-Kögel nach dem Spiel 1988, nach dem 0-0 der Bayern hier am Millern-Tor den Bewurf mit Bierflaschen, dem er während des Spiels ausgesetzt war, bewertet hat.
Bierflaschen?
Bierflaschen, eine Bierflasche am Fuß abbekommen.
Krass.
Und genau, wer wissen möchte, wie Wiegel-Kögel das bewertet hat, der sollte in die Ausstellung gehen, sollte sich das angucken, sollte sich
Chapeau.
Und kann dann, glaube ich, eine ganze Menge weniger aufgeregt sein nach dem nächsten Derby-Spektakel, was uns hier nächste Saison am Millern-Tor erwartet. Und die Sachen mal nochmal komplett wieder neu einordnen.
Mehr Gelassenheit.
Mehr Gelassenheit.
Sehr schön. Gut, dann hören wir jetzt, was Volker Ippich sagt über das Sportstudio bzw. seinen Besuch und den werden wir entsprechend auch nochmal verlinken.
Das war ja auch irre. Wurde es dann irgendwie nach dem Spiel oder war das irgendwann kritisch dann so, ja, du sollst ins Sportstudio, ja, ja, alles klar. Meine,
bei der Fußball-Bundesliga sollte man natürlich schon erwarten, dass da Spielbedingungen vorherrschen, die erstklassig sind.
Ja.
Sieht man das anders da bei Ihnen in Hamburg?
Nö, das sieht man sicher nicht anders, aber Das ist nun halt unser Stadion. Wir sind in die erste Liga aufgestiegen und das ist unser Rasen. Und dann, wenn die zu uns kommen, dann müssen sie sich damit abfinden. Ganz einfach. Ne?
Weil ich natürlich lache auf meiner Seite. Das, daran konnte ich mich dann wieder erinnern. Ne? Aber das ist nicht von alleine. Das ist irgendwo ganz. War auch nicht die Hauptsache, sag ich mal, von dem Ganzen. Ne? Das war ja auch nur so eine spontane Aktion da.
Volker Ippich, ein Hexenkessel soll es gewesen sein. Haben Sie es nun auch so empfunden und war das nun für Sie eine besondere Bewährungsprobe heute?
Ich war total nervös. Total. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ne? Aber im Gespräch selber nahm das ab. Aber vorher, ne? Die Situation vorher, was jetzt passieren wird und was wird er für Fragen stellen und so.
Sie waren mal als Aufbauhelfer in Nicaragua, Sie haben mal in der Hafenstraße gewohnt, Sie haben sich kurzfristig vom Profifußball verabschiedet, haben gesagt, will ich nichts mehr damit zu tun haben.
Stellte ja solche Fragen und dann konnte ich ja relativ leicht einfach darauf antworten. Dass das nicht irgendwie, dass ich da vielleicht irgendwelche Vorträge hätte halten sollen, ne? Wie ich dann, ja, dann irgendwie, das, ja, ich, das ist ja ein Widerspruch oder, ne?
Und nun sind Sie wieder Fußballprofi. Ich will es mal so formulieren, Nicaragua, Hafenstraße, Fußballprofi. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das alles auf die Reihe zu kriegen. Sie?
Ja, also habe ich nicht die Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Nicaragua, Hafenstraße, Fußballprofi. Das ist ja ein Widerspruch. Ja, aber da sieht man ja auch, wie kleingeistig irgendwie. Ne? Also erschütternd, ne? Erschütternd. Wie wenig wie Synapsen da irgendwie bei den Menschen irgendwie existieren. Ne? Also wo, wenn ich das jetzt aus meiner jetzigen Denkweise irgendwie so erzählen kann, also das ist ja erbärmlich. Ne? Jeder Mensch ist widersprüchlich, aber das war für mich kein Widerspruch. Das ist ja mein Leben. Also das ist absurd. Ne?
Ich weiß nicht, warum gibt es da Schwierigkeiten? Ne? Ich habe das alles habe ich alles gemacht und was ich gemacht habe, ja, habe ich so gemacht, ja, eben. Ja, wie soll ich das sagen, irgendwie. War gut so, wie ich das gemacht habe und jetzt bin ich eben halt Fußballprofi, okay, klar, ich weiß nicht.
Ja, das war ja damals immer so, ja, war ja mal mit Ewald auch immer so ein Linker und weiß ich was, kann der Fußballprofi, das ist, darf der das, ne, so, ne, darfst du ja nur, ja, wenn du Nazi bist, dann darfst du Fußballprofi sein oder was ist, was wäre die Alternative jetzt, seid ihr alle Nazis oder?
Was meinen Sie, wie man in der Hafenstraße heute über Sie denkt? Muss man so.
Oh, ich habe noch Kontakt zu den Jungs da, ne? Und zu den Mädels. Ja. Und ja, ich bin genau, als ich da gewohnt habe und vorher mit den Kontakt gehabt und jetzt auch eben heute. Das ist genauso wie vorher auch. Oder da hat sich nicht viel geändert. Ne?
Okay. Volker Ippich, hier, es warten sicherlich noch einige Aufgaben auf Sie in dieser Bundesliga.
Aber am Anfang war das schon, das war also wesentlich mehr Stress als gegen Bayern zu spielen. Ne? Wesentlich mehr Stress.
Volker Ippich, meine Damen und Herren, mehr dazu in der Ausstellung Kiezbeben noch bis zum 11. August. Und damit wären wir bei der Auswertung dessen, was wir vor der Saison in der Sendung mit Timo Schulz alle so prognostiziert haben. Ich mache das mal relativ kurz und schmerzlos, bevor wir uns da zu lange mit aufhalten. Es waren da Johnny, Tim, Mike, Sebastian, Justus und eben Timo Schulz. Wir haben als besten Saisontipp gehabt Platz 1 von Timo Schulz, der auch gesagt hat, wir gewinnen einfach 34 Spiele. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat. Sebastian war an Platz 3 auch noch recht optimistisch. Mike hat dann auf 4 gesetzt. Johnny auf 6, das Minimalziel. Tim auf 10, der war zu pessimistisch. Und Justus mit 11 dann auch. Weil, wer es jetzt nicht weiß, wir sind ja 9. geworden. Erinnert ihr euch noch, wen ihr als Torschützen getippt hattet, Johnny? Du solltest es wissen, weil du hattest recht.
Ernsthaft?
Ja, wer hat die meisten Tore für den FC St. Pauli in dieser Saison in der Liga geschossen?
Ich habe mich
Ich habe mich sehr intensiv auf deine Fragen vorbereitet, aber nicht auf das Tippspiel. Na,
aber du weißt noch, wer Torschützenkönig diese Saison bei uns ist. Das ist schwierig.
Er hat 7 Tore geschossen.
Das letzte Tor hast du im Stadion gesehen.
Oh, sei vorsichtig mit so einer Aussage.
Du warst zumindest auf der Fahrt zu diesem Verein.
Ich habe ja nicht umsonst diese Schaufenster auf. Es gibt durchaus Dinge, die weit entfernt sind, die sich für mich nur als kleine Punkte abspielen.
Also Dimitrios Diamantakos hat 7 Tore geschossen.
Vielleicht kommt da mal eine Vorliebe für griechische Spieler her. Ich
weiß wahrscheinlich, ne?
Sebastian?
Habe ich den nicht auch?
Nein, du hast, lass mich nachgucken,
vor allem Buchtmann. Vor allem hast du keine Ahnung offensichtlich.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Mit Buchtmann hast du aber auch den gleichen Torschützen getippt wie Tim. Ihr wart also beide falsch. Der hat immerhin 5 Buden gemacht und konnte dann ja verletzungsbedingt nicht mehr. Genauso wie Rio Meichi, der hat auch 5 Tore gemacht. Und zwischen den beiden und Diamantakos waren noch unser Halbserienstürmer, nämlich in Halbserie 1 Herr Fährmann mit 6 Treffern und in Halbserie 2 Alex Meyer mit 6 Treffern. Wenn die eine ganze Saison gespielt hätten, wer weiß.
Aber Herrn Fährmann hätten wir in der letzten Tipprunde doch gar nicht tippen können, weil er da, glaube ich, noch gar nicht da war.
Aber ich habe extra, ich habe mir das ja vorhin angehört, gesagt, wer möchte, kann gerne auf Mr. X tippen, der noch zu verpflichten wäre. Hat keiner gemacht, da kann ich nichts für. Ich habe auf jeden Fall Kraft der Willkür des Spielleiters damit beschlossen, dass bei den Tabellenplätzen jeder pro Platzabweichung einen Minuspunkt bekommt. Und derjenige, der den Torschützenkönig richtig getippt hat, kriegt 5 Pluspunkte, alle anderen 0. Damit führt nach dieser Kategorie Johnny schon mal.
Hast du das mit den letzten Tippspielpunktevergaben?
So viel Zeit hatte ich heute nicht.
Ich finde das auch gut, dass du das jedes Mal anders machst. Das ist okay.
So ein bisschen Willkür muss ja sein.
Wenn Aufstiegs- der so pfeift, wie er hier die Regeln festlegt. Ne?
Wie sonst? Aufstiegstipps. Oh. Es gibt immerhin 2 Leute, die 2 Tipps richtig haben. Johnny, wir beide. Wir haben nämlich beide auf Köln und Union getippt. Also Aufstiegstipps, wir haben gesagt Plätze 1 bis 3 in beliebiger Reihenfolge.
Also ich glaube, der Fußball-Sachverstand, der ist ja schon...
Absolut, ja, absolut. Also es hat jeder mindestens einen richtig. Das ist nicht schwer, weil die fast alle haben Köln gesagt. Timo Schulz nicht. Der hat aber dann zumindest Union. Tim hat vor der Sendung schon gesagt, es ist ihm durchaus bewusst, dass er sich damals auf Magdeburg als Aufstiegsfavorit festgelegt hatte. Da hat er sich aber auf die
hätte er den anderen Aufsteiger
nicht Goal Impact Geschichte verlassen.
Was das wert ist.
Ja.
Ich Momentum, Tim, du vergisst das Momentum.
Womit wir bei den Abstiegstipps wären, da müssen Justus und Johnny so ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ihr habt Paderborn getippt.
Fußball-Sachverstand.
Also wenn man im Gegenzug Tim, der hier immer ellenlang über Taktik und was alles vorher sebast und was nicht referiert, der dann Magdeburg als Aufsteiger tippt, finde ich, kann man mir Paderborn als Absteiger auch zugestehen.
Immerhin, du hast auch einen richtigen Absteiger, nämlich Magdeburg. Tim hatte immerhin Ingolstadt richtig, was ich tatsächlich ziemlich krass finde als Vorhersage, weil wir hatten ja auch eine ähnliche Umfrage im Blog und da waren 107 Leute, die die Umfrage mitgemacht haben und davon wurden 2 Vereine gar nicht genannt als Absteiger. Das war der 1. FC Köln, verständlicherweise, und der FC Ingolstadt. Alle anderen 16 Vereine wurden genannt und dass Tim trotzdem Ingolstadt als Absteiger getippt hat und damit recht behielt, finde ich schon bemerkenswert. Und nur 2, nämlich Sebastian und Timo Schulz, haben Duisburg getippt.
Fußball-Sachverstand.
Und alle anderen haben irgendwas, nicht richtig auf jeden Fall. Womit wir bei, auch da habe ich pro richtigem Tipp jeweils 5 Punkte, sowohl bei den Aufsteigern als auch den Absteigern. Und damit kommen wir zu einer Gesamtplatzierung von Platz 1, Johnny. Ha! Mit 17 Punkten.
Ich muss das schreiben.
Einmal Cheesecake für dich. Kannst du mit nach Hause nehmen.
Dankeschön.
Platz 2 für Tim mit 9. Also selbst wenn ich dir für Paderborn 5 abgezogen hätte, wärst du Erster gewesen. Dann folge ich mit 5, Sebastian mit 4, Justus mit 3 und Timo Schulz mit nur 2 Punkten. Wobei wir bei Justus, wenn wir da für Paderborn 5 abziehen würden, wäre Justus bei minus 2 und tatsächlich komplett raus. Also Da ist das mit Fußball-Sachverstand im Fanladen offensichtlich nicht so weit her, Sven. Außer dir natürlich.
Ich könnte es mir sehr leicht machen und sagen, dass ich in meinem privaten Tippspiel alle drei Aufsteiger richtig getippt hätte. Aber es glaubt mir hier keiner in der Runde und außerdem ist der Kuppel schon verteilt.
Hattest du Paderborn echt?
Ja, ja, aber ich habe einen aus Ostwestfalen hatte ich irgendwie auf dem Zettel und habe ich mich auf Paderborn am Ende festgelegt. Volltreffer.
Also von den 107 Leuten, die im Blog mitgemacht haben, haben 107 tatsächlich auf Köln getippt. Das stimmte dann ja auch. 40 auf Union und immerhin, also wie gesagt, erstaunt mich, 6 auf Paderborn, was ich also auch im Leben nicht erwartet hätte.
Das ist eine reine Durchmarschtruppe.
Ja. Scheint so.
Machen die dann jetzt kommende Saison wieder den Abstieg klar und dann wieder direkt runter in die dritte?
Fragst du mich jetzt zu Recht? Ja.
Also es wäre natürlich noch nach oben ein Aufstieg möglich, nämlich in den Europapokal.
Dürfen die in also das wird ja scheiße.
Das weiß ich nicht.
Sehr
also,
lustig.
Die dürfen müssen, ja dann, abends. Müssen dann in Bielefeld spielen.
Unter der Woche Champions League in
das
Paderborn.
Das gönne ich denen richtig. Paderborn, Europa League und dann nach Bielefeld fahren.
Schön. Aber das Bielefelder Stadion ist doch garantiert auch nicht Europa League fähig.
Aber darf halt abends angestoßen werden.
Muss gespielt werden.
Vor 3.500 Zuschauern. Egal.
Ja, soweit. Also das war unsere Saisonprognose. Freut euch jetzt schon auf die Live-Sendung, wenn wir wieder unseren Fußball-Sachverstand für die nächste Saison ausplaudern.
Am zweiten, am dritten kann ich nicht. Am zweiten kann ich nicht.
Wir werden sehen. Hängt von der DFL ab, kannst ja mal einen Brief schreiben. Und damit sind wir schon beim letzten Programmpunkt dieser Saison, nämlich unserem Saisonfazit. Und ich habe vorher rumgeschickt 4 Fragen, wo sich jeder Gedanken zu machen soll. Und wie ich euch kenne, habt ihr das alles akribisch, ausführlichst vorbereitet. Justus auf 4 DIN A4 Seiten, Sebastian im Handy.
Wer ist denn Justus?
Johnny, Entschuldigung. Eieiei. Dominika, 4,7%.
Also wir haben zwar die gleiche Frisur, aber ein bisschen anders sind wir doch.
Dein Bart ist hübscher. Und du kannst bestimmt besser Nirvana covern. Und zwar werden wir reden über das Highlight der Saison in Klammern sportlich, das Highlight der Saison in Klammern drumherum, das Lowlight der Saison, sportlich oder drumherum, außer Heimspielderby. Und dann kurz eine Erwartungshaltung zur neuen Saison in Klammern sportlich. Ich würde sagen, wir hangeln das Frage für Frage einmal im Kreis ab. Und haben wir jemanden freiwillig, der mit dem Highlight der Saison beginnen möchte? Sebastian, sportliches Highlight der Saison.
Ich habe 2 halbe Highlights, geht das auch?
Das ist ja ein ganzes zusammen.
Ja, okay. Mein eines sportliches Highlight war der Auswärtssieg in Duisburg, weil ich da Geburtstag hatte und vor Ort war und das einfach sehr gut zusammenpasste, auch wenn 1-0, glaube ich, bei einem Absteiger jetzt sportlich nicht so mega gut ist, aber gar so viele richtige Highlight-Spiele hatten wir nicht. Und das andere Highlight war...
Wir haben bei allen 3 Absteigern gewonnen, fällt mir gerade auf.
Ist ungewöhnlich, ne?
Krass. Gab's auch noch nicht oft, glaube ich.
Und das andere Highlight ist, dass wir ja tatsächlich gefühlt relativ viele junge Spieler aus der U23 oder U19 eingesetzt haben, die tatsächlich auch ganz gute Spiele gemacht haben. Also gerade Carstens hat mich sehr positiv überrascht, auch in der Stabilität dann über die Saison hinaus und jetzt zum Ende der Saison mit Finn-Ole Becker und dann ja auch Louis Cordes. Sah das zumindest vielversprechend aus und macht so ein bisschen optimistisch auf das, was da dann noch kommen mag und bestätigt vielleicht auch so ein bisschen die Arbeit von Timo Schulz und Roger Schütz, die wir hier im Podcast hatten, die da mit sehr viel Begeisterung über ihre U-Mannschaften gesprochen haben. Von daher fand ich das als Highlight schon, oder für mich ist das schon ein sehr, sehr positiver Aspekt dieser Saison, neben sehr vielem, was nicht so gut gelaufen ist.
Sehr schön. Wilko.
Mein sportliches Highlight, wir haben gegen alle 3 Absteiger.
Entschuldigung, habe ich dir das vorweggenommen?
Ja, also ich meine, wir können ja, es ist ja erlaubt, das Gleiche zu denken. Das ist ja, und das hat es meines Wissens nach so auch nicht gegeben.
Fantastisch, das tut mir sehr leid. Also das hätte ich natürlich nicht geahnt, dass du ja, das vorher rausgesucht hast. Da muss man erstmal drauf kommen, krass. Klasse, Wilko, sehr gut.
Sven. Ich habe sogar 3 sportliche Highlights.
Wow.
Und zwar zum einen die U16, die gestern das Double perfekt gemacht hat. War es gestern?
Gestern, ja.
Ja, gestern, genau, mit dem Pokalsieg, das Double perfekt gemacht hat.
Das musst du ja erklären. Also die sind ja A, aufgestiegen in ihrer Liga zurück in die Oberliga, das ist in die Regionalliga, das ist schon mal ganz nett. Aber das Besondere am Pokalsieg ist ja, dass sie als erste U16-Mannschaft den Hamburger U17-Pokal gewonnen haben.
Richtig, stimmt. Sie haben Jahrgang höher schon gespielt.
Ne? Genau. Also normalerweise spielen da halt die U17-Mannschaften und es gibt diverse Gründe, warum die U17 von St. Pauli nicht angetreten ist. Also das ist der normale Verbandspokal und da spielen halt normalerweise alle ersten Mannschaften. Und bei St. Pauli ist halt die U17 nicht angetreten, die vom HSV sehr wohl. Die hat aber das Halbfinale gegen Schnelsen verloren letzte Woche. Und gegen eben jenes Schnelsen hat die U16 gestern gewonnen und damit die erste U16-Mannschaft, die in Hamburg einen U17-Pokal gewinnt.
Rein formal ist U16 ja auch gleichzeitig U17, oder? Die sind ja jünger als 18. Ja.
Na, aber es ist auch U17.
Es gibt einen eigenen U16-Pokal, wo sie eigentlich mitspielen sollen. Aber es hat
und nicht wer getan. Hat den dann gespielt? Also wer hat da ihren Platz? Oder
ja,
haben sie nicht mitgemacht.
Okay. Gehe ich von aus.
Also das auf jeden Fall super Leistung.
Ja, okay. Cool.
Genauso U19, die gesamte Performance über die Saison. Leider am Ende natürlich noch ein bisschen abgestürzt. Aber glaube ich auch echt eine richtig gute Saison abgeliefert. Unter der Ägide von Timo Schulz und ja, und dann auch noch ein Highlight war, glaube ich, letztes Wochenende leider, als wir in Fürth gespielt haben, der Klassenerhalt der ersten Frauenmannschaft unter erschwerten Bedingungen, da ja der TSV Limmer nicht angetreten war zu seinem Spiel und deswegen dem Abstiegskonkurrenten aus Schwachhausen da quasi 3 Punkte am grünen Tisch zugeschustert hat und trotzdem haben die Mädels das noch geschafft, hier ein spektakuläres Finale zu Hause zu gewinnen und den Klassenerhalt klar zu machen am letzten Spieltag.
Noch mit so einem Mondergebnis oder was?
7-2 ja. Gegen Meppen, zweite Mannschaft.
Ganz genau.
Und im Nachhinein glaube ich, also ja, das war blöd, weil man gegen Meppen gewinnen musste, aber im Nachhinein ist es glaube ich ganz gut, weil Limmer ist ja abgeschlagener Tabellenletzter und so hat Schwachhausen halt gegen die kampflos mit 2-0 gewonnen. Und wenn die tatsächlich angetreten wären, hätten die ja auch 8-0 gewinnen können. Und dann wäre das nämlich mit der Tordifferenz nochmal schwierig. Also man kann da sowohl was Positives als auch was Negatives sehen. Aber grundsätzlich, dass ein Team in der Regionalliga kampflos verzichtet, ist schon krass.
Ja, ist bitter.
Ich sehe es. Also auch für Schwarhausen ist das ziemlich scheiße, dass die halt das nicht selber beeinflussen konnten. Sehr gut. Mein sportliches Highlight war eigentlich, dass wir endlich wieder einen Stürmer haben, der 12 Tore schießt, nämlich Herr Fährmann Meyer. Also die haben ja beide nur eine halbe Saison gespielt und dementsprechend, wenn beide durchgespielt hätten, hätte das vielleicht ein paar mehr Tore gegeben. Ich habe überhaupt gar nicht gehört in letzter Zeit, wie es Fährmann geht, ob das annähernd realistisch ist, dass er zur neuen Saison wieder fit ist. Ich glaube tendenziell eher dauert das ein bisschen länger. Aber gut, da muss ja auf der Position sowieso noch ein bisschen was passieren, personell. Schauen wir mal. Aber also grundsätzlich fand ich Fährmann als, wie heißt das, Stoßstürmer? Nee, Zielspieler da vorne drin. Super, super großartig und hoffe, dass der zu alter Form dann nach der Knieverletzung zurückfindet. Ich lese mal ganz kurz vor, was Tim eingereicht hat. Er schreibt, Highlight sportlich, das 0-1 zu Hause gegen Kiel. Klingt komisch, aber das Spiel war einfach großartig von beiden Teams und für mich das Schönste der Saison. Taktik, lieber, ne?
Machst du nichts. Mhm. Habe ich auch tatsächlich den ganzen Blogartikel durchgelesen, weil ich das nicht fassen konnte, aber er hat recht.
So schön.
Ja.
Debbie.
Ja, bei mir ist nicht ganz besonders jetzt, aber ich habe mich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich jetzt so nach der Saison gedacht habe und irgendwie alles so ein bisschen negativ gesehen habe und mir dann nochmal überlegt, wie ich die Hinrunde gesehen habe und dann das Spiel gegen Magdeburg haben wir ja 4-1 gewonnen und das fand ich jetzt so ein sportliches Highlight im Nachhinein total, wie man da in die Winterpause gegangen ist mit komplett anderen Gefühlen als jetzt so nach der ganzen Saison. Und genau, einfach letztes Spiel, 22.12., schön Weihnachten, alles toll. Ja, ging dann nicht so weiter, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall eine ganz schöne Sache.
Von da ging es dann steil bergab.
Genau.
Johnny.
Ich kann mich da Debbie auch nur anschließen. Also die Hinrunde war ja noch etwas, bei dem man dann gesagt hat, Mensch, funktioniert ja doch ganz gut. Mein Highlight war der 7. Spieltag gegen Paderborn zu Hause. Paderborn geht in Führung. Schon in der ersten Halbzeit und auch, weiß ich nicht, 4-5 Minuten später schließt Diamantakos übrigens, habe ich aufgeschrieben.
Dein Stürmer.
4 Minuten später den Ausgleich. Das war also dieses, okay, das kann funktionieren und man kann doch zurückkommen. Und dann plätscherte das alles so ein bisschen vor sich hin. Und in der 86. Minute war Paderborn dann auch in Unterzahl, weil jemand gelb-rot gesehen hat. Und alle dachten schon, wir gegen Mannschaft in Unterzahl, das bleibt ja beim 1:1. Und dann kam aber die 92. Minute. C hier auf Fährmann, Fährmann auf Neudecker, zack, bumm, fertig. 2:1 gewonnen. Alles widerlegt, was ich immer gedacht habe, von wegen gegen Mannschaft in Unterzahl verlieren wir. Nach einem Treffer hier, wenn die gegnerische Mannschaft einen Treffer schießt, gewinnen wir auch nicht mehr. Alles widerlegt, total gute Stimmung, fand ich super. Also das war so mein Highlight.
Gegen Paderborn haben wir im Übrigen auch beide Spiele gewonnen. Das ist auch ein bisschen unglaubwürdig.
Und gegen Union und Köln haben wir beide verloren.
Nee, gegen Union haben wir zu Hause gewonnen.
Na, stimmt. Na gut.
Lässt sich also keine Serie oder irgendwas draus abziehen.
Kommen wir zu Punkt 2. Soll ich dir noch einen, wie heißt es, Macaron? Macron?
Macron. Ja, Macron. Ich habe Macron gerade.
Ist das nicht der
Präsident? Ja. Ach ja. Nee, Macaron, oder?
Macaron.
Überlegt. Ja, ich nehme gleich noch einen. Ich habe die gerade nur so erinnert an, da habe ich noch so ein Lifehack für unsere Jungultras. Wir haben früher immer, wenn wir keine Blättchen mehr hatten, man kann von Hanuta die oberste Waffel lösen, das ein bisschen ausschaben, dann streut man da Hasch rein, packt das wieder drauf und macht es exakt 5 Sekunden in die Mikrowelle und hat dann so einen schönen Haschkeks.
Ach. Jetzt muss ich das bei iTunes wieder als Adult Only kennst.
Das habe ich auf YouTube zufällig gefunden. Aber das ist so ein Lifehack, an den fühle ich mich erinnert, weil ich bin jetzt ja alt und ich würde, täte ich das noch, einen Macron nehmen. Hanuta ist jetzt nicht mehr so meine Studentenliga.
Aber lieber Kinder, so haben die Tetra-Packs auch angefangen.
Man soll don't das try that at home.
Ja, genau, man soll das auch nicht machen.
Also, Emmas Konditorei, garantiert drogenfreie.
Ja.
Kauft ja,
ich
da.
Weiß ich auch nicht, wo das Tetra bei mir herkam.
Aber Mirko, wenn du schon da bist, dann erzähl doch mal, bevor wir dir wieder alles vorwegnehmen, das Highlight drumherum.
Oh, da habe ich ganz viel. Also, es war, ich hatte tatsächlich ein Jahr Fußballabstinenz aus diversen privaten Gründen. Habe ich immer nur, wenn Spiele, dann im Radio, also AFM-Radio, und oder so ganz sporadisch, dass der Rechner lief und ich dann mal so hingestürmt bin, wenn der Kommentator lauter wurde oder so, gesehen. Deswegen war mein Highlight drumherum die eine Fahrt, die ich gemacht habe, die war nach Paderborn. Koma-Sonnentour und 10 Jahre Bullenwagen-Clown. Und Koma-Sonne, auch ganz interessant, wenn ich das noch erläutern darf. Kannte ich vorher auch nicht. Capri-Sonne, falsch rumhalten, aufschneiden, Wodka rein und trinken.
Mikrowelle.
Ohne Mikrowelle.
Ey, wir können dich wirklich nie wieder einladen.
Kann ich, wie gesagt, vorher auch nicht. Ich habe auch nur eine, ich habe nur genippt.
Liebe Kinder.
Ja, dementsprechend war dann auch die Fahrt mit der GRS. Bunt und vielfältig, sag ich mal. Und Out of Control Nummer 16, das war noch eins meiner persönlichen Highlights.
Das musst du für unsere Nicht-Sampolianer natürlich kurz erläutern.
So, das Fanzine von der GRS. Oder OOC.
Kann man für schmale 1,60 Euro kaufen.
Kann man für schmale 1,60 Euro kaufen.
Genau. Beste Cover.
Sehr gute Cover, immer, genau. Aber auch viel gute Texte natürlich.
Absolut.
Iran-Reisebericht, toll. Ja, und natürlich mit Lütti beim Derby, das war auch ein Knaller. Das
zu Hause oder auswärts?
Ja, genau. Ich war alleine auswärts. Und wir waren dann zusammen hier zu Hause. Ich saß das erste Mal auf der neuen Nordtribüne. Das war creepy so ein bisschen.
Auch schön.
Ja, genau. Aber sie hat eifrig Pyro-Fotos gemacht und sie ist pro Pyro auf jeden Fall. Das fand sie gut.
Welche Pyros hat sie fotografiert?
Da andauernd. Ich glaube alle 74 Stück oder so.
Wie viel? Auf beiden Seiten.
Nee, kannst ja, leider sieht man ja die Gästefans nicht aus dem Nord da oben. Wir waren echt ganz oben, 5., 6. Reihe von oben. Man sieht viel vom Spiel, aber du kriegst echt von so allem anderen kriegst du gar nichts mit da oben. Ne? Das ist leider so.
Ja, Sven, Highlight drumherum.
Ja, mein Highlight drumherum war das Auswärtsspiel in Sandhausen. Und zwar...
Das musst du erläutern.
Ja, erläutere ich gerne. Und zwar einmal in der Saison fliegen wir das Ritual, Justus und ich, mit unserem Fanclub und mit unserem gemeinsamen Fanclub zusammen privat ein Auswärtsspiel zu besuchen. Und da hatten wir uns diese Saison für das Spiel in Sandhausen entschieden. So mit mit alles, was man so macht. Gemeinsame Bahnanreise, Hotelübernachtung in Heidelberg. Und ja, das Spiel war dann natürlich nicht ganz so gelungen. Deswegen gibt es einen kleinen Minuspunkt. Aber insgesamt war es einfach eine sehr schöne Tour, aus dem Trock mal rauszukommen. Und ein ganz interessanter Perspektivwechsel tatsächlich auch. Es ist dann doch tatsächlich ein völlig anderes Fußballerleben, so zu den Auswärtsspielen zu fahren, als im Fanladenbus vorne am Mikrofon den DJ zu machen und dann vor Ort gegebenenfalls auch noch Arbeitseinsätze zu haben. Das war irgendwie toll dieses Jahr, auch wenn dann vielleicht nicht alles so ganz glücklich gelaufen ist intern. Trotzdem war das einfach war ein gelungenes Wochenende und da freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Ich frag mich, wo es uns dahin verschlagen wird.
Fahrt mal nach Wiesbaden, ist schön.
Da gibt's auch oder nach Stuttgart.
Es gibt ein Spielcasino, älteste Spielbank Deutschlands, und ich kann dir ein Airbnb-Apartment empfehlen.
Okay. Das haben wir nicht gefunden. Wir waren auch in Wiesbaden und haben ewig gesucht, auch nach Kneipen und irgendwas.
Da war Weinfest, als wir da waren.
Ja.
Ja.
Aber
nein. So Wein gibt es in Sandhausen ja auch im Stadion. War mir gar nicht bewusst bis zu dem Tag.
Das war voll nicht.
Einige kulturelle Sachen haben wir da durchaus mitgenommen.
Wird man da trotzdem angequatscht als Fanladen Hoshi oder wart ihr schon so abgeschossen, dass man euch das angesehen hat, dass ihr privat da seid?
Schön so mit Ballermannhüten.
Ja, das ist natürlich tatsächlich nicht ganz so einfach. Also wir haben das vorher schon durchaus gestreut, dass wir privat bei dem Spiel zugegen sein werden und haben uns dann auch so ein bisschen abseits im Stadion hingestellt und sind dann nach dem 0:3 auch raus zum lockeren Klönschnack an der Bude, wo dann, glaube ich, auch schon eindeutig klar war, in welcher Rolle und Position ich mich da vor Ort befinde. Von daher ging das, war wenig nervig und wir hatten ja auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Aber war eine schöne Sache. Also von daher, manchmal so, wenn ich hier so im Trott drin bin und dann denke ich schon irgendwie, oh, würdest du hier überhaupt noch zum Fußball gehen, wenn du irgendwann mal, oder brauchst du vielleicht auch eine Pause, wenn du hier mal fertig bist. Aber der Tag hat mich irgendwie eines Besseren belehrt und deswegen sehe ich die Zukunft in leuchtenden Farben, wie auch immer.
Ja, okay.
Da gab es noch einen Hanuta.
Ja, also mein Highlight drumherum habe ich jetzt ein bisschen quasi anders definiert als Sebastian, der aber das schon als vorher wer war das? Sven war das. Mit den Highlights, die Derby-Siege oder die U19 generell. Und ich habe explizit die Derby-Siege der U19, ich habe beide gesehen. Das waren beides ganz großartige Spiele. Insbesondere das beim HSV, als man zurücklag und in der Nachspielzeit den Siegtreffer gemacht hat. Und das Heimspiel, als man lange Zeit unentschieden hatte und dann auch kurz vor Schluss erst den Siegtreffer geschossen hat und damit noch zu der Zeit Tabellenführer war. Das war schon ziemlich cool. Und ein bisschen anders definiert den Drumherum-Begriff habe ich noch dann den Vorabend vorm Heimspiel-Derby, weil man einfach im ganzen Viertel irgendwie dieses Knistern gespürt hat und auch einen ziemlich guten, großartigen Zusammenhalt. Hatten wir auch in der USP-Folge kurz drüber gesprochen. Also das fand ich auch ziemlich großartig. Tim hat eingereicht, Highlight drumherum. Da gibt es ziemlich viele Dinge. Ich verbinde das mit dem Lowlight drumherum und nenne den Polizeieinsatz beim Bielefeld-Spiel und die Strafanzeige vom FC St. Pauli. Zugegeben ein eher trauriges Highlight, aber eben mal wieder ein ich weiß, warum ich hier stehe im Moment. Und das Fluchen neben mir interpretiere ich dahingehend, dass der wie ähnliches
sagen muss. Ja, das wollte ich auch sagen. Und zwar sehe ich das nämlich genauso, dass man dieses Bielefeld-Spiel, da war ich auch und man kann das als Highlight, als Lowlight aus allen möglichen Sichten sehen. Wir sind ja auch da, haben ja dann da noch gewonnen und sind dann Erster gewesen kurzzeitig und so. Also das war irgendwie dann ja auch wieder sportlich auch noch gut. Also jetzt die Strafanzeige gegen die Einsatzleitung war auch mein Highlight. Hat mich auch wirklich daran erinnert, wie er so schön sagt, warum ich hier stehe und auch so im Rückblick, wie es auch vielleicht früher bei St. Pauli war, hat man sich da auch nicht so richtig vorstellen können. Und dass wir ja mittlerweile sowas hier haben und als Vorreiter für andere Vereine, richtig, richtig cool, schön. Was da passiert ist, war ganz und gar nicht schön. Und ja, und dann, damit ich noch was anderes sagen kann, fand ich auch noch ein Highlight, die Fantastic Females Ausstellung.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Fand ich auch richtig cool, dass sowas mal Ja, ist auch eine Wanderausstellung, das hier gestartet ist. Hab damals, oder damals, als es anfing, da aufgelegt an dem Abend. Und das war einfach total schön auch, ja.
Sehr gut. Johnny.
Ich habe mir intensiv Gedanken gemacht. Ich hatte irgendwie ab 14 Uhr Zeit und hatte auf Arbeit sehr viel zu tun. Deswegen konnte ich mich nebenbei damit beschäftigen. Und habe Sachen aufgeschrieben wie Andreas Rettig, der halt immer wieder sehr gute Interviews gibt und sachlich gelassen, ein bisschen spaßig den Finger in die Wunde legt, gerade was Vermarktungsrechte angeht. Dann habe ich kurz überlegt, das könnte mein Highlight sein. Die Dresden-Choreo auswärts fand ich super thematisch angesetzt. Aber am besten gefallen hat mir der investigative Journalismus der GAS, womit wir wieder beim Out of Control wären, die kurzzeitig am Aufdecken waren. Es gab ja diesen Artikel einer Hamburger Boulevardzeitung, die wir nicht namentlich nennen, auch ob mit oder ohne Unterlassungsverfügung sei dahingestellt, die Vater und Sohn hochtraumatisiert gezeigt haben, die dann aber kurze Zeit später in anderen Stadien dieser schönen Stadt auftauchten und Schilder hochhalten. Ich weiß nicht, Wilko, willst du da noch was zu erzählen? Oder?
Lass uns vielleicht mal einmal ganz kurz für die Story nicht mehr so haben, einmal das zusammenfassen, was da überhaupt war. Also vielleicht, wer will die Geschichte der Mopo am Tag nach dem Derby nochmal erzählen?
Es gab doch die Situation, dass die Mopo, hast du jetzt schon gesagt.
Entschuldigung.
Das muss man halt rauspiepen.
Also jedenfalls wurde ja irgendwie im Kontext der Derby-Berichterstattung das Thema Pyrotechnik sehr kritisch beleuchtet. Unter anderem mit einem Vater, dessen Sohn wohl laut Aussage des Vaters, Johnny?
Kritisch beleuchtet ist was anderes. Wenn du dich mit kritisch mit bestimmten Dingen auseinandersetzt,
deinem journalistischen
Auftrag nachkommst, dann kannst du etwas kritisch beleuchten. Das war einfach nur Schreiben, um Zahlen zu generieren. Da ging es nur darum, Wutbürger in Bildmanie aufzubringen. Bitte weiter, jetzt du.
Ich hoffe, du hast meinen kritisch beleuchtet gerade nicht als ernsthafter Regal.
Du hast nicht mit den Fingern die Tüdelchen gemacht.
Okay, gegen Ironie im Stadion. Nein, also es gab da diesen Artikel über irgendeinen Vater, der wohl mit seinem Sohn im Stadion gewesen sein soll und dessen Sohn war dann wohl schwer traumatisiert nach Aussage dieses Vaters wegen der ganzen Pyrotechnik im Stadion. Ich frage mich ja nach wie vor, wie sowas abläuft, aber hey. Und wurde dann aber auch fotografisch mit seinem Sohn in der Morgenpost gezeigt, dieser Vater, wo ich mich ja dann auch frage, was da so mit den Persönlichkeitsrechten des Kindes ist und wie diese Eltern darüber nachdenken. Aber hey, ist ja deren Sache.
So, das war der Tag danach und dann passierte vor kurzem Folgendes und wir haben ja ein Mitglied der GAS hier.
Ja,
Wilko, genau. Skizzier doch mal.
Können wir das als bekennendes Mitglied titulieren? Bekenntnismitglied der GAS?
Ja, wir haben auch echt jetzt schon 11 Jahre rum, ne? Das ist ganz schön. Ich war ja auf dem Fanclub-Turnier und man sieht halt nur noch alte Leute, die Kinder wickeln und denkt sich, boah, verdammt nochmal, sind die ganzen geilen Fans von früher hin.
Aber ist das noch Punkrock?
Ja, genau, ist das noch Punkrock. Dann tauchte auf einmal in unserem Gruppenchat auf dem Mobiltelefon das Foto auf und sagte, hier, das habe ich gerade bei der Mopo gefunden. Das ist er doch, oder? Vater und Sohn halten Wolf-Raus-Schilder hoch in HSV-Manier. Und ja, ob sie es waren oder nicht, bleibt bis zum Schluss, sage ich mal, jetzt ungeklärt. Aber die Ähnlichkeit war unverkennbar. Und je doller man guckte, desto ähnlicher wurden die sich auch. Und da dachten wir, okay, das können wir doch jetzt einfach mal, wie hatte ich es hier gerade genannt, wir hauen das auf Facebook raus, das versendet sich. Und dann nahm das halt seinen Lauf. Diesen Beitrag hatten dann innerhalb von 2 Tagen über 500.000 Leute oder so in ganz Deutschland gesehen. Und das führte dazu, dass zuerst eine niedere Charge der Morgenpost bei uns anfragte, ob sie mal Frank Leitermann, unseren Pressesprecher, sprechen könnten. Als da nicht reagiert wurde, wurde dann eifrig auf Facebook mitkommentiert und unter anderem auf die Persönlichkeitsrechte dieser Menschen verwiesen. Und es wurde betont, dass der Artikel, den Printartikel, dass der ein offener Brief war, den sie nur sozusagen aus Güte abgedruckt hätten. Das war gar kein eigener Mopo-Konto. Also da bestanden sie drauf, das war kein Mopo-Inhalt, sondern wir haben nur einen offenen Brief gedruckt. Dieses Bild war dann das Online-Bild aus dem HSV-Stadion. Das war im Umfeld eines Kann Wolf sich noch halten, Artikels und war, wie sich dann rausstellte, ein billiger Screenshot der Sportschau. Die hatten das nämlich dann ursprünglich aufgenommen Und das Schlimmste war dann fast für die Mopo, dass sie sich beim Screenshotten von Sportschau-Material haben erwischen lassen. Was dann der Faktenfinder von der Tagesschau rausgefunden hatte, der sich inzwischen auch gemeldet hatte, um zu verifizieren, ob wir uns wirklich sicher sind, dass sie das sind. Da wurden dann tatsächlich in investigativen Büros der Tagesschau alte Sportschau-Sendungen gewälzt und Gesichtsvergleiche herangezogen. Wir haben dann nach Erwähnung des Wortes Unterlassungserklärung, Anwalt, Gericht und so das ursprüngliche Posting dann entfernt und nochmal darauf verwiesen, dass die Mopo mit ihrer Berichterstattung über zum Beispiel G20-Prozesse und so weiter ja mit den Persönlichkeitsrechten jetzt auch nicht so genau nimmt, sagen wir mal. Der betreffende traumatisierte der Vater mit seinem traumatisierten Kind hat sich nicht gemeldet, hat aber wohl eine Marketingfirma in Hamburg. Und man fragt sich schon, warum die Mopo so für den in die Bresche springt. Also, ich weiß gar nicht, ich habe seinen Namen auch vergessen. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der allergrößte Gruppenchat, der jemals stattgefunden hat auf deutschem Boden. Mit sehr viel Aufregung und es war eigentlich alles gar nicht so gemeint. Wir fanden es eher, also, dass das dann so ein Skandal und so eine Welle geschlagen hat, das hat uns auch ein bisschen überfahren, sage ich mal.
Was darf Satire?
Im nächsten Out of Control wird das auch nochmal alles aufgearbeitet. Die Nummer 17 ist schon in Arbeit. Wir wollen da jetzt so ein bisschen, es gibt ja große Printlücken in der Fanszene jetzt und das wollen wir so ein bisschen auffangen, indem wir unsere Weisheiten halt mal auch drucken. Aber auch das Out of Control, wir überlegen jetzt tatsächlich, die letzten Hefte wurden noch selber getackert, so ganz oldschool. Falls jemand einen Tackerdienstleister kennt, kann er sich gerne mal bei Millerton melden. Ja, das war die Geschichte. Kleiner Witz, nicht zu Ende gedacht, besoffen ins Internet gehauen und dann die Trümmern zusammenfegen, das macht es so, der Gär ist auch so ein bisschen aus, ist wie eine gute Auswärtsfahrt. Und dann, ja, dabei belassen wir es jetzt aber auch erstmal.
Das hätte also auch sein können. Mal
echt, weiß ich bis heute nicht, ob das jetzt so ist. Es gibt, die Tagesschau hat nichts gefunden, weil man die Einstellung passt nicht so richtig. Also man konnte da, aber.
Es gibt Indizien, sagen wir mal. Es gibt
Indizien, genau.
Lassen wir mal so stehen.
Also dieser Mensch ist, ja.
Aber der Vater da mit seinem traumatisierten Sohn, der hatte ja auch noch einen Kumpel dabei und der wollte ja danach zum HSV gehen, hat er ja gesagt.
Weil es ja, so oder nie wieder zum Fußball. Also das ist schon echt auch eine komische Geschichte.
Hätte es ja sein können.
Aber ist es nicht auch komplett inkonsequent, wenn man Pyro am Müllerntor schlimm findet, dann zum HSV zu gehen, die ja selbst in dem Spiel am Müllerntor nachgezählt mehr Pyro gezündelt haben?
Ja,
das wird differenziert gedacht, Sebastian.
Entschuldigung, es ist...
Ja, sehr schönes Highlight, Johnny. Vielen Dank. Sebastian.
Ich schwanke. Ich glaube, mein persönliches Highlight neben dem Platz war die Auswärtstour nach Bochum, weil da einfach irgendwie auf der Tour alles gepasst hat, gute Leute im Bus, viel Spaß gehabt. Und auch da hat das Ergebnis gestimmt. Um den Verein drumherum, ansonsten fand ich Fantastic Females halt auch sehr gut. Großartige Ausstellung, die sind ja jetzt auch auf Wanderschaft durch diverse Standorte. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt im Moment sind. Wenn ihr irgendwo in Deutschland die Gelegenheit habt, guckt euch das an. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Situation mit dieser Abstimmung zu oder gegen 50+1 schon in dieser Saison war oder ob das noch die Saison davor war. Aber da hatte ich sonst noch drüber nachgedacht, auch im Kontext mit dem Auftreten von Andreas Rettich. Was Johnny auch erwähnt hatte.
Das war diese.
Ich würde auch sagen, tendenziell diese. Beschwören könnte ich es nicht.
2018. Also die Diskussion geht ja schon länger.
Naja.
Das letzte Mal ist zum Beispiel Martin Kind dann auch sagte, dass das vor das Gericht ziehen würde. Das wäre 2018.
Irgendwann letzten Sommer, meine ich.
Ja.
Martin Kind, der kommt ja auch ans Millerntor nächstes Jahr. Fantastisch. Damit wären wir bei der dritten von vier Kategorien und diese lautet Lowlight in Klammern sportlich oder drumherum außer Heimspiel-Derby. Sven.
Ich habe mir aufgeschrieben, erste Halbzeit Heimspiel Bielefeld.
Da musst du uns gleich nochmal mitnehmen.
Das war das erste Spiel von Jos Luhukay. Ich glaube, es stand 0-1 zur Halbzeit. Ja. Und wir waren sowas von gut bedient. Ich würde wirklich sagen, dass ich sowas hier am Millerntor bewusst noch nie wahrgenommen habe, sportlich. Es war aus meiner Sicht ein absolut desaströser Auftritt. Zum Glück wurde das dann ja zur Halbzeit korrigiert. Das Spiel ist noch 1-1 ausgegangen, aber wir hätten uns über 0-4, 0-5 oder noch schlimmer zur Halbzeit überhaupt nicht beklagen können. Ich musste meinen Mund ständig zuklappen bei dem, was da auf dem Spielfeld los war. Aber gut, es ist dann ja bergauf gegangen, sportlich hinterher. Hüstel. Das wäre so mein Lowlight diese Saison im sportlichen Bereich. Und genau, das Lowlight im nicht sportlichen Bereich, da können wir gleich das Hinspiel Bielefeld nehmen. Haben wir ja aber auch schon ausführlich drüber geredet.
Ja. Mein Lowlight der Saison war dein Highlight drumherum, nämlich das 0-4 in Sandhausen. Ich hatte nach dem Derby irgendwie gedacht, okay, jetzt scheiß drauf abhaken und wenn wir jetzt einfach das Spiel gewinnen, es waren ja teilweise am Abend vorher auch schon Spiele gewesen, wir wären wieder irgendwie noch in der Position gewesen, noch bis zum Ende der Saison mitspielen zu können. Und dann kommt dieses 0-4 und ich war so dermaßen bedient. Ich saß im Auto nach Bremen zu einer Familienfeier und habe AFM-Radio gehört. Und ich habe nach dem 0-4 auf Podcast umgestellt, weil ich das nicht mehr ertragen und nicht mehr zu Ende hören wollte. Und ich war ab dem Moment tatsächlich mit der Mannschaft und mit dieser Saison so dermaßen durch, dass ich mir auch die Heimspiele danach hätte schenken können. Habe ich nicht gemacht, aber da habe ich tatsächlich für mich entschieden, das war eine gute Idee, dieses Jahr auf Auswärts zu verzichten. Wird sich nächstes Jahr wieder ändern, aber das hat mir dieses Jahr ganz gut getan. Und dieses Spiel hat mir tatsächlich den Rest gegeben. Ich war so dermaßen gepisst, dass ich die Familienfeier dafür in Bremen noch ganz gut über die Bühne gekriegt habe. Debbie.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich habe gedacht, schlimmer als nach dem Derby kann es nicht mehr gehen, aber ging noch. Und ja, da war alles durch. Da habe ich dann auch gedacht, ach, ist mir jetzt alles egal. Ist mir alle in Frieden. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht nochmal näher auf das Sportliche ein. Und genau drumherum war dann halt, genau wie eben schon erwähnt, auch wieder Bielefeld. Kann man ja aus allen Richtungen sehen. Und genau da, ja, also Bielefeld auswärts, wie wir einfach da ankamen und das dann hieß, ja, USP und auch der Rest kommt ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit ins Stadion. Und ja, das war irgendwie Wahnsinn, weil das gab es so irgendwie noch nie. Außer halt, ich glaube, irgendwann mal in Essen sind sie zu spät gekommen und noch im anderen Spiel auch. Aber so gar nicht, gab es einfach noch nie. Und es war so vollkommen irre. Und was man dann einfach gehört hat, was da noch passierte, dass man selber auch nicht mehr rauskam. Und ja, so als Fan war das wirklich, ja, viel tiefer ging es nicht.
Das stimmt wohl. Ich habe Tim vergessen. Der hat geschrieben, okay, da bei Lowlight sportlicher explizit das Derby nicht gefragt ist, möchte ich das 0-3 in Heidenheim erwähnen.
Alter, was ist das für ein Schwein?
Er führt das jetzt wahrscheinlich ein bisschen kompetenter aus, als ihr das gleich machen würdet. Das war, also Zitat Tim, das war für mich echt enttäuschend, weil beide Teams noch Kontakt nach oben hatten. In Klammer, ja. Paderborn war damals nur 3 Punkte entfernt,
ja.
Und quasi um den Aufstieg spielten. Enttäuschend vor allem deswegen, weil die Diskrepanz bezüglich Mut und Aggressivität zwischen den Teams so groß war. Heidenheim war einfach in allen Belangen
überlegen. Körpersprache steht bei Johnny.
Hier ist das Team durch den ersten Charaktertest von Luhukay krachend durchgefallen. Rettich kündigte anschließend einen massiven Umbruch im Sommer an und zählte auch Spieler an, die einen langen Vertrag beim FC St. Pauli haben. Ich denke, das Spiel könnte in der Rückschau nach der nächsten Saison, wenn wir den Aufstieg feiern, als Kippelement herangezogen werden. Solche Worte wie Kippelement hätte ich von euch nicht erwartet.
Ja, aber man muss so ein bisschen die Frage formulieren, war der gerade bei Ikea, als er das geschrieben hat?
Ja, das ist, ich glaube, der feine Begriff aus der VDE, aus der Elektrikerverordnung für einen Schalter. Lichtschalter
ist. Nein, das ist aus der Klimadebatte die 16 Kippelemente oder so. Also wenn ein Ding, wenn der Gletscher schmilzt, dann passieren in der Folge.
Kriegen wir das Butterfly-Effekt.
Domino-Effekt.
Ja, das
sind ja auch. Lest euch mal schlau, ihr müsst mal ab und zu die Zeitung gucken, Freunde.
Ja, das ist hier wirklich. Und dann kommen so Sachen wie Frau Petra und der Pack raus. Nee, das bin ich nicht, danke.
Ja, es tut mir leid, hat Tim euch jetzt das Lowlight weggenommen?
Lowlight der Saison, sportlich war der 30. Spieltag in Heidenheim, Auswärtsspiel. 45 Minuten, die erste Halbzeit war ja absolut desaströs. Also das war wirklich Da konnte Heidenheim schalten und walten, wie sie wollten. Die waren viel präsenter, die sind alle Zweikämpfe reingegangen. Die drei Tore sind auch binnen 6 oder 8 Minuten gefallen. Das war alles Müll. Und ich habe mir aufgeschrieben, das war die wirklich allerletzte Chance auf Platz 3, die man da vergeben hat. Es war im Prinzip keine... keine Körpersprache, das war immer an den Schultern. Die sind in keinen Zweikampf so richtig reingegangen. Der Einzige, der geglänzt hat, und das war so das bisschen das Highlight, war Finn Ole Becker, der dann zur zweiten Halbzeit reingekommen ist, als Einziger auf dem Platz stand. Während der komplette Heidenheimer Kader bereits da stand, stand als einziger Spieler Finn Ole Becker da, der mit Gelb-Rot verantwortet dann auch vom Platz geflogen ist. Also das war wirklich so der Einäugige unter den Blinden. Lowlight der Saison drumherum ist für mich so ein bisschen das Trara um Personalien gewesen, also Trainer und so weiter. Das ist eigentlich, also diese generell Trainerverschleißdebatte, die wir doch langsam mal führen müssten, irgendwie in 4 Jahren 4 Trainer, ist, finde ich, ein bisschen viel. Aber ich bin immer noch, jetzt bin ich mehr sauer, also saurer auf Tim als auf... ich möchte mein Lowlight der Saison drumherum ist, dass Tim mir Heidenheim weggenommen hat.
Zu Recht. Sebastian.
Muss ich jetzt sauer auf dich und Tim sein, weil ihr mir mein Lowlight weggenommen habt? Gründe muss ich jetzt nicht nochmal ausführen, oder?
Also, du kannst auch was anderes ausdenken.
Naja, nee, Heidenheim, weil ich halt vorher noch dachte, wenn sie das gewinnen, sind sie halt wieder so halbwegs im Geschäft und dann legen sie sich auf den Boden und weinen, bevor das Spiel angefangen hat, so ungefähr sportlich, das war gar nicht schön. Und die Aufgabe war, dachte ich, nur sportlich. Ich habe jetzt
kein Lowlight sportlich drumherum. Oder drumherum.
Achso, ja, ich habe also drumherum hab ich jetzt gar kein Lowlight mehr.
Alles gut, du könntest dir sonst auch noch das Spiel in Dresden nehmen, weil Heidenheim ist ja schon weg als allerletzte Chance. Da hätte sich Dresden dann ja 2 Wochen
später noch... An Dresden erinnere ich mich fußballerisch so gar nicht. Ich weiß nur, ich fand halt die Nie wieder Deutschland nochmal sehr großartig. Das hatte potenziell für ein Highlight, aber...
Ach, ja. Das ist so einfach da.
Womit wir bei der letzten Frage wären, und bevor ich oder Tim euch jetzt wieder was wegnehmen, Debbie, magst du beginnen mit deiner Erwartungshaltung an die neue Saison?
Ja, also was ich erwarte, was ich mir wünsche.
Das ist ja beides nacheinander.
Ja, erstmal erwarte ich auf jeden Fall, dass, aber es geht ja eigentlich auch nur besser, dass dieses Derby nächste Saison mal wieder zumindest minimal weniger verloren wird, weniger hoch. und dass die Spieler sich da auch mal mehr bewusst sind, was das für ein Spiel ist, was das wirklich ist, weil ich meine, da geht ja mit, wenn man sich wirklich überlegt, so, heute muss es einfach mal sein, dann geht das ja auch, hat man ja auch zum Beispiel bei Knoll mal gesehen, wenn der jetzt gegen Regensburg gespielt hat, hat er auch auf einmal irgendwie mega spielen können, warum geht sowas nicht beim Derby, ne? Die Spieler, das erwarte ich wirklich, dass sie halt nochmal sich überlegen, so, wo spiele ich bei St. Pauli und das Derby ist sehr, sehr wichtig. Das erwarte ich. Und ansonsten wünsche ich mir sehr, dass die ganzen Verletzten weniger werden, dass das ein schönes Team wird, das gut zusammenspielt und dann auch irgendwie oben mitspielt. Und vielleicht sowas Richtung Union oder so nachmachen kann.
Möchtest du denn aufsteigen?
Ja, möchte ich.
Sehr gut. Mhm. Schon.
Ja, weniger Verletzungen stehen auch auf meinem Zettel. Man hat ja im Vorwege schon mal an der Kollaustraße den Kunstrasenplatz gegen Echtrasen ausgetauscht, um halt Verletzungen, die in der Winterpause entstehen, vorzubeugen. Vielleicht kann man da noch an 2, 3 Stellschrauben drehen. Ich würde mir ein bisschen mehr, also ich freue mich auf den offensiveren Fußball, den wir mit Herrn Lokai spielen werden. Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Man könnte sich ein bisschen mehr vielleicht auch diese Kampfhaltung angewöhnen, dass man halt den Ball auch dann noch mal ein bisschen nachsetzt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Der Verein hat ja eine Psychologin geholt. Mhm. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Er ist ja nicht so begeistert von so psychologischer Betreuung. Ich würde mir das schon so... Er hat es mal gesagt, dass er das noch nicht so richtig einschätzen kann.
Ja, ich auch alte Schule.
Ja.
Also ich habe mein letzter Stand ist, man wollte jetzt das Gespräch suchen, ob und wie man mit ihr weiterarbeitet, wie sie das auch sieht.
Genau. Also ich würde es halt gut finden, wenn sie bleibt, allein schon, wenn man halt jemanden hat, mit dem man halt über bestimmte Dinge sprechen kann. Weil ich glaube, so ein bisschen diese breitere Brustattitüde wäre halt auch nicht schlecht. Wenn du halt dir die zweite Liga mal anguckst, und so ein Schnatterer zum Beispiel, der steckt nicht zurück, der ist halt immer jemand, der da ist. Und sowas brauchen wir halt auch.
Ja, ein bisschen mehr, bis vielleicht noch punktuelle Verstärkung im Kader, wie du schon sagst, stürmen wäre noch schön. Falls jemand zuhört, der Entscheidungsträger ist, Felix Groß wäre zur Verfügung. Der weiß man nicht, ob er bei Union verlängert. Und wir haben den Neudecker abgegeben. Mal gucken. Ja, generell weniger Verletzungen, bisschen mehr schöneren Fußball, bisschen offensiveren Fußball. Und dann bin ich schon zufrieden. Ich bin ja nicht so ergebnisorientiert.
Genügsam.
Ja, mir ist das ja. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich aufsteigen wollen würde, würde ich sagen, puff.
Büff ist ein bisschen schwer zitierbar schriftlich, aber das kriegen wir hin.
Du siehst ja eh nicht, wer da spielt.
B-U-H-F-F. Ich war beim Optiker, ich kriege in 14 Tagen eine neue Brille.
Cool. Könnt ihr euch angucken am 2. oder 3. August bei unserer Live-Sendung.
Wenn ich sie bis dahin nicht wieder...
Sebastian.
Was ich mir erwarte, ist nach den, wie ich finde, für unseren Verein relativ vollmundigen Ankündigungen, was Geld raushauen für Verstärkungen und oben angreifen wollen und so angeht, dann tatsächlich mal ein paar Verstärkungen in der Sommerpause, die sich auch so anfühlen. Fände ich ganz nett, weil trotz der Ankündigung, man wollte den Kader verkleinern, dann, es haben ja auch ein paar Spieler den Club verlassen. Ich sehe da so 3 bis 5 Potenziale, irgendwie Positionen, wo man mal was machen sollte. Oder wo es schön wäre, wenn man da wen holen könnte. Von daher erhoffe ich mir eigentlich, dass da im Sommer ein bisschen was passiert. Und dann wünsche ich mir tatsächlich auch, dass das, was Luhu Kai angefangen hat mit einem offensiveren Stil und vielleicht auch ein bisschen dann auch an Stellen risikofreudigeren Spiel dann auch so weit funktioniert, dass wir da irgendwie ganz schöne Spiele sehen und zumindest eine ganz okay Runde spielen bis positive Runde spielen. Aufstieg mag ich jetzt nicht drüber nachdenken, wo der Kader noch nicht steht, aber irgendwie mit Stuttgart kommt ja jetzt auch jemand runter, die einfach wahrscheinlich den ersten Platz gepachtet haben sollten, wenn es denn alles so läuft, wie man sowas irgendwie vorhersehen kann. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, das wird nächste Saison oben eher schwieriger reinzurutschen als diese. Aber gucken wir mal.
Ich freue mich auf die Tipprunde beim nächsten Mal. Mhm. Ich glaube, ihr habt alle Stuttgart auf dem Zettel und keiner redet über Nürnberg. Das wird gut.
Aber ja, siehst du das echt so, dass Stuttgart mehr Nummer 1 ist, als es dieses Jahr zum Beispiel Köln war?
Ja. Nachdem, ich, nur habe ich keine große Ahnung oder keine Internas von Stuttgart, ne? Aber wenn man sich anguckt, was die allein an Transfereinnahmen generieren, werden wohl diesen Sommer über irgendwie Pavard und wie heißt der andere? Irgendwas. Also die Rede ist von insgesamt sowas wie 50 Millionen alleine Transferüberschuss bisher.
Geld schießt keine Tore, weißt du doch.
Der Finanzvorstand des HSV geht übrigens durch die verschiedenen Universitäten und hat einen Vortrag, der heißt Geld schießt Tore. Ich finde das super. Ich finde das richtig gut. Also das kannst du buchen, entweder als Student oder wahrscheinlich als Realsatire. Das ist total gut.
Was darf Satire?
Kann man auf 2 Wege Gelder generieren. Das ist total gut.
Ansonsten erhoffe ich mir, glaube ich, noch von der kommenden Saison, dass der Popcornverbrauch, was die Vorstadt angeht, weiter hoch bleibt.
Da sind wir alle gute Dinge, glaube ich. Wilko, hast du eine Erwartungshaltung?
An den Verein eher wenig. Also ich will auch nicht aufsteigen. Deswegen, das wird schon so weiterlaufen.
Das geht schon seinen sozialistischen Gang, da machen wir uns keine Sorgen.
Am ersten Spiel werden da 11 Leute stehen, die bezahlten Fußball spielen und irgendwie wird es halt auch dann rumgehen und Tim erklärt hinterher, warum das scheiße war. Da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Mir geht es da tatsächlich jetzt auch nächstes Jahr erstmal um mich. Ich habe das fußballfreie Jahr so ein bisschen genossen, gebraucht und hab halt Bock, wieder öfter hier zu sein. Mehr Millanton, mehr Heimspiele, vielleicht eine Auswärtsfahrt mehr und so und mal ein bisschen in der Fanszene ankommen, weil das fehlt einem dann doch schon da oben. Ich bin echt da der einzige Mohikaner, der einzige mit ein bisschen Ahnung. Und das habe ich mir für mich vorgenommen. Ich habe sonst tatsächlich kann ich substanziell noch weniger beitragen als sonst zur sportlichen Leistung, zum Personal. Jus, Luka kannte ich nur von früher. Den habe ich in so eine, weißt du, sowas wie so wie Olaf Thon oder so in so eine Riege der 90er gestellt.
Da hast du ihm schon Unrecht getan, glaube ich.
Oder? Ja, natürlich, ja, wahrscheinlich habe ich ihm Unrecht getan, aber viel Meinung bei wenig Ahnung war, ist ja auch eine Kompetenz eben.
Ja. Wie war das? Viel Meinung bei wenig Ahnung. Kann ich auch schön Sendungsstil ausmachen, ja. Sehr gut. Sven.
Ja, habe ich mir tatsächlich notiert zu der Frage der Erwartungshaltung zur neuen Saison. Ich komme mir so ein bisschen vor wie der Uwe Seeler von St. Pauli im Moment. Mache mir tatsächlich ernste Sorgen, große Sorgen. Also ich sehe das, ich habe da große Schwierigkeiten momentan, irgendwie optimistisch auf die sportliche Entwicklung der neuen Saison zu gucken. Ja, weil wenn der Trend so anhält und so weiter und irgendwie die letzten Spiele mit dem neuen Trainer liefen nicht so gut, geht der Start in die Hose, brennt hier gleich schon mal der Baum. Und dann kommen wir wieder zu Johnny, dann haben wir schon die nächste Trainerdiskussion hier wieder. Ich sehe das wirklich, ich bin da sehr, sehr skeptisch, bemühe mich da schon irgendwie Positives zu sehen. Aber gut, es stehen jetzt halt noch viele Transfers ja aus. So richtig ist ja auch noch nichts durchgedrungen, was dann tatsächlich konkret werden könnte. Aber es gibt, finde ich, wirklich sehr viele Baustellen. Also konkret im Team die beiden Außenverteidiger, du brauchst einen Innenverteidiger, du brauchst eigentlich auch Mittelfeld, Außen, vielleicht sogar hin, du brauchst Stürmer, vielleicht zwei. Eigentlich brauchst du eine komplett neue Mannschaft. Das kann dann auch nicht funktionieren. Der Spirit, der muss sich irgendwie, glaube ich, ein bisschen ändern. Das ist ja so sehr überstrapaziert gewesen in der letzten Zeit, diese Mentalitätsdebatte und so, aber so ein bisschen war es schon so, dass wir sehr früh gefühlt aufgesteckt haben und irgendwie nicht so der Biss zu erkennen war. Und wenn es so weitergeht oder wenn es wieder nur so halbgar läuft, dann kann es dich, glaube ich, in dieser zweiten Liga auch ganz schnell erwischen, siehe Ingolstadt. Wobei ich tatsächlich glaube, nächste Saison nach oben gibt es gar keine Favoriten. Ich glaube tatsächlich, gut, Geld schießt keine Tore, Stuttgart, die haben, glaube ich, überhaupt nicht mit dem Abstieg gerechnet. Hannover macht nur noch Chaos, Nürnberg, die kriegen die Ambitionen, direkt wieder hochzugehen, auch eher angedichtet. HSV wird auch keine gute Rolle spielen, aber ich fürchte leider wir auch nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und warte die Transferperiode ab, aber...
Naja, du hast ja jetzt schon mal vier genannt, die scheiße sind. Das reicht ja.
Wenn die vier genannten hinter uns landen... Genau.
Ja, aber irgendwie wünsche ich mir dann schon, dass irgendwie... Mittlerweile gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen, wir sollten unbedingt aufsteigen und wir müssen, also, aber gut, alleine wird es uns nicht unten erwischt.
Alte Regel, als Erstligist kannst du nicht sportlich in die dritte Liga absteigen.
So sieht's aus, ja. Da hast du recht und schon immer recht gehabt, Marc. Ja. Wie sind deine Erwartungshaltungen zur neuen Saison?
Ich habe mir aufgeschrieben, oben mitspielen, kein Abstiegskampf. Und habe im Laufe dieser Runde tatsächlich einen konkreten Wunsch für mich entdeckt, nämlich die Saison mit dem gleichen Trainer zu beenden, mit dem wir sie beginnen. Das fände ich tatsächlich mal ganz cool. Hinzu kommt das, was ich in der letzten Live-Sendung erzählt habe, was ich mir heute nochmal anhören musste. Mindestens Platz 15 und trotzdem vom HSV.
Das ist ein... So soll es sein.
Wenn das am Ende nur Platz 3 wird und vorm HSV ist auch okay, kann ja dann genügend Abstand geben, weiß ich nicht. Aber das wäre so das, was ich haben will. Vorm HSV wäre natürlich schön, ist jetzt nicht so wichtig. Also nicht absteigen ist schon mal super. Und ich hätte schon auch Bock, da oben mal wieder ein bisschen ranzukommen und vielleicht sogar tatsächlich den Schritt ganz zu gehen. Und was Sven sagt, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass es die Favoriten gibt. Also Stuttgart sehe ich tatsächlich schon als das Köln der nächsten Saison. Das würde mich sehr überraschen, wenn die nicht hochgehen. Hannover, Nürnberg, Bochum, St. Pauli, die sehe ich alle auf Augenhöhe und da wird dann wieder die Tagesform, vielleicht auch der Saisonstart entscheidend sein, in welche Richtung es dann geht. Wir am Tisch wissen ja schon alle, welche zwei Kracher im Sturm verpflichtet werden, das dürfen wir leider noch nicht erzählen, aber von daher läuft das dann.
Stuttgarts Abstieg auch was Gutes.
Nein, keine Ahnung. Und damit würde ich sagen, übergebe ich das Wort an Tim, der schreibt zur neuen Saison. Die Prognose zur neuen Saison ist schwierig, weil da ja im Kader hoffentlich noch viel passiert. Anhand dessen, was Luhukay taktisch angedeutet hat, in Klammern hohes Pressing, Vorwärtsverteidigung, mutiger Aufbau durch das Zentrum, bin ich aber grundsätzlich positiv gestimmt. Was sagst du dazu, Sven?
Ja, es deckt sich ja mit meiner Einschätzung, dass wir jetzt neue Spieler gebrauchen können. Da kann man das vielleicht so spielen. Ich sag ja immer, der Spielstil sollte dem Spielermaterial angepasst werden. Und da sollte sich offensichtlich tatsächlich noch einiges tun.
Aber dann hätten wir letzte Saison irgendwie unter der Decke liegen und zittern müssen.
Das gute alte 1-9er.
Ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss zugeben, ich habe jetzt die Karriere von Luka nicht so direkt verfolgt, vor allem nicht in den letzten Jahren, aber war der in der Vergangenheit dafür bekannt, so einen richtig berauschenden Offensivfußball und hohes Pressing zu spielen? Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ihm das so als Erwartungshaltung von der Vereinsführung eingeflüstert wurde und dass wir uns gegebenenfalls hier auf den Kurs begeben, für eine Philosophie, die der Trainer vielleicht gar nicht wirklich verfolgt, auch noch Spieler zu holen, die gegebenenfalls passen könnten. Wisst ihr, worauf ich hinaus?
Na, eine grundlegend offensive Philosophie hat er schon auch in Augsburg und Berlin mitgetragen. So, ob das nur exakt dasselbe System war, was er jetzt hier irgendwie angedeutet hat, sei mal dahingestellt, aber der scheint sich da schon in seiner Einstellung konsistent zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er jetzt von unserem Präsidium oder so dahin gedrängt werden musste, jetzt irgendwie so Fußball spielen zu lassen. Ob das dann zum Spielermaterial passt, das dann zum Saisonanfang da ist, ist so ein bisschen die große Frage, die ich mir auch stelle.
Also ich glaube, der Name wurde ja in letzter Zeit so ein bisschen verbrannt bei seinem Engagement in Sheffield. Und da war es aber wohl so, dass der Verein halt einen Transferban hatte. Er gleichzeitig daraufhin auch auf junge Spieler setzte und die älteren Spieler, die er so ein bisschen ausgebotet hat, oder die halt bei ihm nicht mehr so zum Zug kamen, daraufhin so eine kleine Medienkampagne starteten. Und dadurch steht er momentan, wenn du irgendeinen Sheffield-Fan fragst, wie ist das denn mit Luhukay, sofort an der Wand und wird erschossen, konnte er aber im Zweifel gar nicht so viel für, beziehungsweise hat aus der Situation, so sagt man, noch das Beste gemacht, kommt aber natürlich immer so ein bisschen darauf an, wen du fragst. Aber wie gesagt, also ich verlasse mich da auf denjenigen, der hier in der Runde am meisten Ahnung hat, das ist Tim, und der sagt, ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, also läuft.
Ich weiß nicht, hat Sehr Tim gut. das Tippspiel gewonnen? Ist das auf einmal derjenige, der meiste Ahnung?
Ich weiß auch nicht, der Maßstab scheint mir falsch, den Mike da legt.
Es ist, wir sind wieder beim willkürlichen Wert.
Weil der Erstrecks einreicht auch ziemlich simple Fragen.
Ja, damit haben wir diese Saison des Melanthon beendet mit der 64. Folge. Wir freuen uns sehr, euch am 2. oder 3. August Näheres dazu dann auf unseren üblichen Kanälen im Fanräume-Saal begrüßen zu können. Und in diesem Sinne, bis dahin folgt der DFB-Pokalauslosung, folgt der Spielplanterminierung und dann werden wir durch eine ganz großartige Saison gehen nächstes Jahr. Hoffen wir alle. Schöne Sommerpause. Bis denn.